Der Dschungelcamp-Cast ist bekannt und wir besprechen, wer welche Rolle übernehmen könnte, in welche Richtung sich die Staffel entwickeln wird und wen wir für den größten oder die größte Stressmacherin halten. Außerdem geht es um das absolute Finale von Temptation Island VIP und es geht um ein weiteres Dating-Format.
Auch Bachelor in Paradise steuert aufs Finale zu und wir schauen uns die Paare an und geben eine Zukunftsprognose ab.
Außerdem geht es traditionell in der letzten Woche vor Weihnachten um das Weihnachtsprogramm für die Feiertage, die besten und kuriosesten Tipps. Außerdem erfinden Jana und ich auch ein Format bei Vicky und die starke Shows. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Ho, ho, ho und willkommen an diesem wunderbaren Tag, an dem ihr diese Folge hört. Denn es ist nicht Freitag. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann kommt diese Folge schon früher, damit ihr quasi noch genügend Zeit habt bis zum Weihnachtsfest oder welches Fest ihr auch immer feiert. Deswegen, naja, sollt ihr ja vorbereitet sein auf all das, was da kommt. Ihr solltet auch vorbereitet sein auf eine Sache und zwar, dass in der kommenden Woche, also zwischen den Jahren, keine neue Folge von Fernsehen für alle kommt. Das liegt nicht an Buchungsproblemen mit den Gästen, die sind alle willens, aber ich kann nicht, weil ich meine Masterarbeit schreiben muss. Es wäre unsinnig, das zu machen, deswegen lasse ich es sein. Wir kommen am 6. Januar wieder mit einer regulären Ausgabe. Davor kann man uns aber trotzdem hören mit einer irregulären Live-Ausgabe. Am 30. Dezember live bei Twitter werden wir uns wieder versammeln. Mit dabei sind Jana, Jule, Nathalie, Anni und ich, die haben sich schon angekündigt. Und wir werden eine Sache machen, die etwas untypisch ist. Es ist nicht The Masked Singer, es ist nicht Promi Big Brother, sondern wir werden uns treffen zu 2022 das Quiz mit Frank Plasberg, Günther Jauch und so weiter. Wir werden das Jahr als Quiz nochmal Revue passieren lassen und ihr könnt natürlich mitmachen, denn wir werden auch das Quiz natürlich nachspielen im Livestream. Das heißt, wir werden die Fragen live mitraten und am Ende wird es eine Siegerin oder einen Sieger geben. Den Link dazu zum Vormerken findet ihr jetzt schon mal in der Beschreibung. Da könnt ihr draufklicken und euch das schon mal eben vormerken oder eben dann Punkt 20 Uhr am 30. Dezember reinklicken, wenn wir dann live im 1. 2022 das Quiz schauen. Ich freue mich schon sehr drauf, weil ja, diese Show ist einfach so ein Boomer-Fest und das wird ganz toll, das live zu begleiten, auch wenn es vermutlich trotzdem dumm ist, das während meiner Masterarbeitsbearbeitungszeit zu tun, aber das soll nicht eure Sorge sein. So, jetzt sagen wir erstmal Hallo zu einem Gast, der nicht nur heute da ist, sondern eben auch mitquizzen wird am 30. Dezember. Hier ist die deutsche Barbara Schöneberger, hier ist Jana.
Hallo, zu viel der Ehre. Ja, nach dem Quiz auf Speed bin ich auf den Geschmack gekommen, also freue ich mich schon auf den 30.12.
Wir gehen eigentlich jetzt direkt ins Jahr 2023 mit dem Dschungelcamp-Cast, der jetzt unter der Woche rausgekommen ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der kam schon sehr früh für mein Gefühl und vor allem wurde das noch nie so stark auch Social-Media-mäßig begleitet, dass der Cast schon so vorgestellt wurde. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es jetzt, das kann natürlich auch interessant sein, aber dass es jetzt halt noch mehr Vorbereitung beziehungsweise noch mehr Absprachen eventuell auch gibt unter den Cast-Mitgliedern, weil ne, die kennen sich ja jetzt alle, die können sich alle hin und her schreiben. Wie gehen wir das an? Was planen wir da genau? Hast du da auch ein bisschen Sorge, dass es so abgeht?
Das war tatsächlich auch mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, dass die ja schon die ganzen Vorstellungsvideos drehen und das Intro drehen und dass es nachher wieder so ein Debakel wird wie in der Maren Gilser Staffel, wo sich der Cast ja auch anscheinend vorher schon abgestimmt hat und sie gesagt haben, pass auf, egal was wir machen, wir keifen uns nicht an, wir streiten uns nicht. Und dann war es die langweiligste Dschungelcamp-Staffel ever. Und das wäre ein bisschen schade, weil der Cast ist halt echt gut. Also es könnte was werden, wenn die nicht irgendwie vorher schon auf die Idee kommen, irgendwas zu inszenieren oder abzustimmen, damit es keinen Zoff gibt.
Es kann, wie gesagt, aber ja auch interessant sein, ne, dass man dann sieht, wie irgendwelche Pläne eben nicht aufgehen, so Jay Khan Indira-mäßig. Kann auch passieren, ne? Aber naja, du hast schon gesagt, der Cast ist cool. Am 13. Januar geht's los und ich würde da zustimmen. Ich lese ihn einmal ganz kurz komplett vor und dann können wir so ein paar Einschätzungen vielleicht auch insgesamt abgeben. Also mit dabei sind Claudia Effenberg. Ich sage mal dazu, zumindest für die ersten paar KandidatInnen hat RTL eben auch so einen Titel dann noch erfunden. Claudia Effenberg wird hier als die Fürsorgliche bezeichnet. Dann Martin Semmelrogge, der Sprücheklopfer. Verena Kehrt, die Quasselstrippe. Cosimo Citiolo, der Ehrliche. Cecilia Azoro, die Direkte. Lukas Cordalis, der Optimist. Jolina Mennen, die Offene. Gigi Biroffio, der Verpeilte. Und die anderen vier haben noch keine. Tessa Bergmeier, Markus Mörl, Jana Urkraft Palaske und Puppies Love Day. So, das sind die Leute, die uns im Januar hoffentlich beglücken werden. Du hast schon gesagt, der ist geil. Was sind deine Highlights?
Also ich freue mich sehr auf Jana Urkraft Palaske, weil das kann ich mir gut vorstellen. Und das war im Sommerhaus schon ganz cool, zusammen mit ihrem Partner. Und jetzt ohne Partner bin ich mal gespannt.
Aber ganz kurz, warum heißt sie Urkraft? Also hast du diese Umbenennung mitbekommen? Also ist das offiziell ein Name oder ist es einfach ihr Instagram-Handle, was dann RTL auch noch quasi in Anführungsstrichen zu ihrem offiziellen Namen hinzugedichtet hat? Was ist da los?
Also ich fand es auch super merkwürdig, weil es gibt ja schon von allen KandidatInnen die Pressebilder und außer eben von ihr. Bei RTL-Presseportal steht das Bildmaterial von Jana Urkraft-Palast gefolgt am, weiß ich nicht, 22.12. oder so, weil sie wohnt ja nicht in Deutschland.
Sondern auf Hawaii, oder?
War das Hawaii, Thailand oder so? Irgendwie, ich weiß es nicht mehr, aber sie hat da ja irgendwie lebt da ja ein recht spirituelles, bodenständiges Leben. RTL schreibt es offensichtlich auch so. Sie hat sich ja sonst jahrelang Jana Jedi-Yes Palaske genannt, also quasi die weibliche Form von Jedi, wie bei Star Wars. Also ich glaube, es ist keine offizielle Umbenennung, sondern ich glaube, das ist jetzt quasi ihr gewählter Name, aber offenbar besteht sie ja darauf, dass sie so genannt wird, auch offiziell.
Ansonsten, ja, wir haben natürlich dabei Leute, die auch irgendwie schon in der Verlosung waren mit Gigi, ne? Das war, glaube ich, auch der einzige Name von der Bild-Zeitung, der auch wirklich zugetroffen hat, oder?
Ja, stimmt. Ja, die anderen waren ja alle nichts, ne? Also André, Lisha, Claudia, von denen hat man ja doch nichts mehr
24
gehört.
Tim, da sind wir natürlich alle super traurig, dass 24 Tim nicht dabei ist.
Also ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, weil der halt ja gerade doch einen relativ großen TikTok-Hype erlebt und mit seinen Songs einigermaßen erfolgreich ist und das immer ganz interessant ist, wenn man so eine Person, die eh gefühlt 24/7 bei Instagram-Stories postet, dann mal wirklich in 24 Stunden Überwachung im Dschungel hat, ob da irgendwie was anderes bei passiert. Ein bisschen schade, finde ich schon, dass er nicht dabei ist.
Ist Jolina der 24 Tim der Generation YouTube? Keine Ahnung, wie man das ist, aber ist es so?
Nicht ganz. Also irgendwie ist sie mir nicht so, also ich meine, es ist ja schon manchmal so ein bisschen fast schon unangenehm penetrant, wie viel man von 24 Tim mitbekommt, obwohl man das gar nicht möchte. Das ist bei Jolina Menn jetzt nicht so der Fall.
Was hast du denn von ihr mitbekommen? Also ist es jemand, den du überhaupt kanntest oder woher kanntest du sie und freust du dich auf die?
Ich kannte die, also ich wusste, dass sie so Make-up-Tutorials auch macht. Und natürlich das Turmspringen, da habe ich sie, glaube ich, das erste Mal in so einer Fernsehshow gesehen und da fand ich sie auf jeden Fall sehr cool und sympathisch. Deswegen freue ich mich, finde ich interessant, weil sie eben nicht so ein Reality-Urgestein ist, wie es jetzt in Cosimo zum Beispiel ist. Und das kann halt immer in beide Richtungen gehen. Es kann super spannend sein, aber es kann auch sehr langweilig sein.
Also ist nicht zu 100% vergleichbar, aber sie ist ja auch eher aus so einer, weiß nicht, Empowerment und eher Woken-Bubble, ne? Und vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Layla Lowfire damals, finde ich so, oder? Dass man irgendwie die Angst haben könnte, das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung, also im Sinne von, sie ist sich sehr klar, in welcher Show sie ist und dass sie da quasi sich nicht irgendwie blamieren will, weil sie schon was anderes vorhat, als jetzt irgendwie Trash-TV-Urgestein zu werden, so vielleicht?
Ja, es könnte schon sein. Also ich meine, klar, bei Layla Lowfire war die Erwartungshaltung natürlich dadurch, dass sie ja als Sex-Podcasterin bekannt wurde, dass sie irgendwie ein paar heiße Bilder liefert. Zum Beispiel hat, also zumindest hat die Bild-Zeitung sich das, glaube ich, von ihr versprochen. Also ich habe eigentlich gar keine Erwartungshaltung an sie. Ich bin einfach mal gespannt und guck, was passiert.
Von wem hast du denn die größte Erwartungshaltung? Also von wem erwartest du, dass diese Person sehr, sehr präsent sein wird? Jetzt außerhalb von Urkraft vielleicht?
Cecilia.
Ja.
Ja, glaube ich schon. Also klar, Cosimo und Gigi, die beiden habe ich jetzt einfach dieses Jahr schon sehr, sehr oft gesehen. Die werden sicherlich auch auf ihre Art irgendwie präsent sein. Aber Cecilia ist ja nun jemand, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich hatte im ersten Moment ein bisschen Angst, dass sie vielleicht denkt, so jetzt ich nutze die Show, um mal meine zu zeigen, dass ich auch ruhig und einfühlsam sein kann und nicht immer gleich aus der Haut fahre. Aber ich glaube, das ist einfach Cecilia, dieses Temperament und eben auch dieses schnell mal aus der Haut fahren und laut werden und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie jemand ist, der dann auch das sehr schnell kundtun wird, wenn ihr was nicht passt.
Ansonsten hat man jetzt natürlich für mich noch Tessa dabei, die absolut eine Hauptrolle spielen sollte, wenn alles normal läuft. Stimmt. Weil ne, sie war beim Kampf der Reality Stars dabei und man hat sich gefragt, warum sie so lange quasi von der Bildfläche verschwunden ist, weil sie war da halt wieder genauso wie damals, also super aufdringlich, beziehungsweise so auch nervig teilweise, aber halt immer auch mit einem wahren Kern dabei, mit den Streits, die sie anfängt. Ne? Das war ja immer der Hauptkonflikt zwischen Elena, Jan und ihr, ne? Dass quasi die anderen immer behauptet haben, sie würde sich so in den Vordergrund spielen, beziehungsweise sie würde eben aus allem einen Streit quasi selbst machen, weil sie sich immer angesprochen fühlt, war damals, glaube ich, der Hauptvorwurf. Und das ist im Dschungel, wo es ja noch enger alles ist und wo auch natürlich Essen ein riesiges Thema ist, halt auf jeden Fall auch Teil des Ganzen. Und sie ist ja auch quasi Vegan-Aktivistin, muss man an der Stelle schon sagen, schon fast sagen. Sie ist ja beim Kampf der Reality Stars ausgeschieden mit dem Satz Go Vegan und ist dann quasi gegangen. Und das kann natürlich auch im Dschungelcamp für Konflikte sorgen. Wir haben im vergangenen Jahr mit hier unserer Manta-Manta-Frau diesen Konflikt
Tina
gehabt.
Ruland.
Tina Ruland, die ja quasi für sich ein eigenes Essen beansprucht hat, weil sie eben auch vegetarisch bzw. vegan ist. Und dieses Essen, was sie dann immer als Belohnung bekommen, das ist ja also noch nicht mal die Prüfung, sondern auch das Essen, was sie als Belohnung bekommen, ist ja meistens auch fleischlastig. Ne? Und dann kann das auch immer zu Konflikten führen. Und bei ihr ist natürlich irgendwie da schon was vorprogrammiert, finde ich zumindest.
Stimmt. Also klar, Tessa ist halt auch immer, da weiß man, die ist auch jemand, die nichts auf sie sitzen lässt. Und klar, Thema vegane Ernährung kann halt auch in den Prüfungen dann interessant sein. Wir erinnern uns ja auch an Sarah Knappig, die ja auch drei Wochen vor dem Dschungelcamp auf einmal Vegetarierin wurde und in den Prüfungen dann auf gar keinen Fall mehr etwas essen konnte. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, so eine Cecilia und eine Tessa zusammen in der Essensprüfung und dann verweigert Tessa das? Also ich glaube, da könnte schon rund gehen. Also ich bin halt auch auf die Kombination von den beiden gespannt, ob die sich gegenseitig zu Tode nerven oder ob sie als BFF da rausgehen.
Ähnliche Sache wie bei Promi BB mit Valentina und mit Sam. Da haben wir auch am Anfang gedacht, in welche Richtung geht es jetzt? Am Ende war es eher die Freundschaftsrichtung. Ja, bei den beiden kann man es nicht so richtig absehen, aber dass sie das Prüfungsopfer wird, das kann man schon fast irgendwie, man kann es auf jeden Fall sehen, weil letztendlich kann es sein, dass sie halt in der ersten Prüfung, was ja in den letzten Jahren auch immer eine Essensprüfung zumindest zum gewissen Bestandteil war, dass sie dann da ablehnt und dann deswegen vielleicht auch immer sofort reingewählt wird. Also da kann man sich schon diese Dynamik quasi irgendwie ausdenken am Reißbrett. Mal schauen, ob es dann auch so kommt. Wir haben noch so Leute dabei wie Claudia Effenberg und Verena Kehrt, die sich ja anscheinend wirklich schon ewig kennen. Ne? Es gibt ein altes Promi-Big Brother-Video, wie Verena Kehrt im Publikum sitzt und von Jochen Schropp interviewt wird, weil ihre beste Freundin Claudia Effenberg gerade da im Haus ist. Es gibt verschiedene, man muss sich das wirklich mal anschauen. Man muss mal Verena Kehrt bei YouTube eingeben und dann auf, ordnen nach letzter Upload-Termin. Und dann bekommst du wirklich von Wiesentv jedes Jahr Verena Kehrt, ich will gerne flirten. Verena Kehrt, jetzt will ich einen Kuss auf der Wiesn und so. Das kann man wirklich nach den Jahren quasi so ordnen. Und da gibt es eben auch eins, wie sie mit Claudia Effenberg besoffen, Arm in Arm dasteht und irgendwie so ein Interview gibt über ihre Liebeleien und Liebesaffären und sowas. Und Claudia Effenberg liegt quasi, dass sie damals irgendwie einen Freund hat, den sie der Presse noch gar nicht mitgeteilt hat. Und auch jetzt hat sie ja einen bekannten Lebensgefährten, ne, mit Marc.
Ja, ich hoffe, er ist Begleitperson und darf quasi back to the jungle. Solche engen Freundschaften im Dschungel haben natürlich auch immer Potenzial, weil kann halt auch sein, dass es dann schnell auseinandergeht mit den besten Freunden, wenn man denn da im Camp ist. Haben wir ja letztes Jahr erst gesehen bei Anuschka Renzi und Tarek Lökler. Ich meine, die waren danach auch immer noch befreundet, aber da hat es dann halt auch mal gekriselt zwischendurch.
Und die waren also gefühlt davor jetzt auch nicht so super eng befreundet. Also wie die beiden jetzt zum Beispiel. Die kennen sich halt wirklich anscheinend seit wirklich ewigen Jahren. Ist ja auch so, ne? Die sind beide Münchner Schickeria-Ladies und da bin ich ja erstmal super interessiert daran, mehr in diese Welt abzutauchen, weil ich mich auch natürlich freue auf den Auftritt von Julia Siegel, die sich schon jetzt angekündigt hat als große Feindin von Verena Kehrt, weil sie sich beim VIP-Bus vor Jahren mit Verena zerstritten hat. Bei Claudia ist sie anscheinend irgendwie offen dafür, aber sie hat ja wirklich alle KandidatInnen außer Verena Kehrt in ihrem großen Dschungelcamp-Post bei Instagram markiert und das verspricht schon mal sehr viele abenteuerliche Stunden in der Stunde danach.
Ja, da bin ich mal gespannt. Also wenn man nicht getaggt wird, das hat schon was zu bedeuten. Also
das ist eigentlich ein Tritt in die Eier, ja, muss man so sagen.
Ich habe überlegt gerade, Claudia Effenberg, war das nicht die erste Kandidatin, die diesen Running Gag etabliert hat mit, ich werde in den Luxusbereich gewählt, juhu. Und nein, 5 Minuten später haben mich die Zuschauer wieder runtergewählt und wo sich zum ersten Mal so festgesetzt hat in den Köpfen der ZuschauerInnen, Mensch, das ist lustig, wenn wir die Person da einen sofort wieder rausholen aus dem Luxus und B, dieses, ich stopfe mich jetzt in 5 Minuten super schnell mit Essen voll, weil ich muss eh gleich wieder runter. Ich weiß zwar gar nicht mehr, warum, was sie so Schlimmes gemacht hat, aber...
Genau, ich erinnere mich auch nicht mehr genau, ob sie quasi so unbeliebt war und das deswegen passiert ist oder ob das einfach nur funny war, sie da die ganze Zeit wieder runterzuschicken. Ich glaube eher Letzteres. Mal schauen, sie war damals schon eigentlich ganz unterhaltsam, beziehungsweise jetzt eben nicht diese Natascha Ochsenknecht-Schiene, mit der man sie natürlich vergleichen muss, weil, ne, das ist immer die große Gefahr bei diesen erfahrenen, sag ich mal, mütterlichen Figuren, die dann einfach immer das Risiko haben, dass sie so super gut Bescheid wissen über all das, was sie eben nicht machen müssen in diesen Formaten. Das war ja damals in der Aurelio-Staffel auch so, dass man dann ausgehend von Natascha und Aurelio immer so ein Zentrum des Widerstands da festgestellt hat, die dann immer auf nichts Bock hatten da drin.
Stimmt. Aber es ist auch, ich meine, du kannst es ruhig sagen, Natascha Ochsenknecht und Claudia Effenberg waren für mich sehr lange eine und dieselbe Person. Ja. Und mittlerweile habe ich verstanden, nein. Also mein erster Gedanke war auch, als es hieß, Claudia Effenberg zieht ein, so, die war doch schon mal im Dschungelcamp. Aber es war Natascha Ochsenknecht. Haben die sogar beide, ich habe beide auch irgendwie immer im Dirndl im Kopf.
Ja, die haben also, beide auch, glaube ich, also Effenberg hat auf jeden Fall einen eigenen Dirndl-Verleih oder Dirndl-Herstellung auf jeden Fall. Ich wette auch, dass sich 90% des Casts schon mal irgendwelche Lederhosen bzw. Dirndl von ihr irgendwie geliehen haben oder irgendwie gekauft haben von ihr und deswegen gibt es da schon gewisse Beziehungen, denke ich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, ich halte es für gefährliches Casting, aber auch für ja, interessante Mischung eben mit dieser Freundschaft mit Verena, weil wie gesagt, da kann auch was in die Hose gehen, aber muss auch nicht. Es kann auch super langweilig werden mit den beiden, finde ich. Ja. Ansonsten auch Martin Semmelrogge dabei, den wir zuletzt im Club der guten Laune gesehen haben. Da finde ich schon, hatte das Ganze recht gut angenommen so. Mhm. Also er hat es zumindest akzeptiert als irgendwie Show, in der er jetzt stattfindet und hat da, glaube ich, auch einigermaßen Spaß gehabt. Mhm. Aber ist natürlich auch so ein unberechenbarer Faktor, weil der kann seine Zeit da absitzen, ne? Ist ja quasi noch kürzer in der reinen Produktionszeit als halt so ein aufgezeichnetes Format. Wenn der da nur eine Woche einfach durchhalten will und dann wieder gehen will, wie sein Sohn, glaube ich, oder Dustin ist sein Sohn.
Stimmt.
Zum Beispiel, der natürlich schon in der ersten oder zweiten Staffel dabei war. Aber ja, der Sprücheklopfer, wie ihn RTL hier ankündigt, das ist er natürlich auch. Deswegen erwarte ich mir zumindest ein paar lustige Szenen und er ist so, auf der Ailton-Skala ist er recht weit oben, also so Probability, mit der er quasi ins Camp pisst, das traue ich ihm auch zu.
Ja, stimmt. Aber er ist auch, ich habe erst gedacht, na, ist er vielleicht derjenige, der aus Erschöpfungszuständen vielleicht schon kurz nach Einzug wieder raus muss, aber bei Club der guten Laune war er eigentlich ganz fit und hat auch viel Sport gemacht und so, ne? Also deswegen glaube ich, daran wird es nicht scheitern. Vielleicht dann doch eher daran, dass er irgendwann in so eine Lethargie verfällt nach ein paar Tagen und sich denkt, ich kann mit den allen hier nichts mehr anfangen.
Markus Mörl und Papis Love Day sind so irgendwie so random, ne? Die hat man davor überhaupt nicht irgendwie in der Verlosung gehabt, aber sind jetzt dabei. Papis war schon bei Promi Big Brother, Markus war schon beim Sommerhaus der Stars und Markus hat natürlich auch live auf RTL 2 geheiratet, wo ich ihn natürlich auch in diesen wichtigen Stunden seines Lebens begleitet habe, weil Hubert und Matthias natürlich unter anderem zu Gast waren und die Trauung von einem Schamanen vollzogen wurde. Deswegen habe ich mir das angeschaut. Deswegen, ich kenne ihn ein bisschen. Der ist irgendwie auf jeden Fall der langweiligere Part in dieser Beziehung. Also die Frau ist wesentlich verhaltensauffälliger von meinem Gefühl. Er ist natürlich neue deutsche Welle, Superstar und schon seit Jahren irgendwie immer mal wieder so in so Möchtegern-Formaten, Punkt 12 und da findet er schon manchmal so statt, weil er halt irgendwie vor die Kamera will, deswegen, das ist schon mal eigentlich ganz gut, aber er hat auch nicht so furchtbar viel zu erzählen, deswegen frage ich mich, was das dann werden kann und Papis ist natürlich eher so Rising Star, ne, internationales Supermodel, so wurde er angekündigt da, war natürlich auch bei Promi Big Brother, da war er jetzt nicht so auffällig, muss man sagen, aber auch hier gibt es auf jeden Fall, glaube ich, eine Verbindung zu Claudia, weil er ist auch so ein Wiesengänger auf jeden Fall, der ist da sehr häufig auch bei Wiesentv, immer bei München TV auch zu sehen gewesen, der will natürlich eher mal was zeigen und ist eher der Aufsteiger, während Markus eher der Absteiger ist, würde ich mal sagen, grundsätzlich in seinem Prominenzlevel.
Ja, also bei Papis Love Day erinnere ich mich hauptsächlich daran, dass bei Promi Big Brother war er im Finale die einzige Person, die ich den Sieg irgendwie gegönnt habe. Es lag aber vielleicht auch an der Konkurrenz, die dort mit ihm im Finale stand. Und er hatte doch diesen Konflikt mit Dani Büchner, wenn ich mich recht entsinne. Ich meine, man kann natürlich auch sagen, wer hat keinen Konflikt mit Dani Büchner, aber da kann noch mehr kommen. Und bei Markus Merl ist auch meine erste Assoziation dieser schreckliche Heiratsantrag gewesen im Sommerhaus. Es waren doch er und seine Frau, oder?
Ja.
Dieser Heiratsantrag in Hühnersprache, oder wie sie es nannten.
Genau. Ja, und in dem Zuge wurden dann eben auch diese ganzen Superpromis wie Hubert und Matthias eben eingeladen zu der Hochzeit auch, ja.
Ja, gut, dann habe ich immerhin den Anfang dieser Hochzeit mitbekommen, aber den Rest dann nicht weiter. Aber mal sehen, was dann im Dschungelcamp passiert. Ich meine, irgendwer muss ja auch den 12. Platz machen, ne? Und mal
Ja.
gucken.
Ja, und den ersten muss auch einer machen. Du hast gerade schon Papis ins Spiel gebracht. Also ich finde auch, dass er grundsätzlich mal das Zeug hat, ne, aufgrund seiner Sympathie einfach, dass es auch was werden könnte, glaube ich. Ne, das ist auch so jemand, der, glaube ich, in den Prüfungen über sich hinaus wachsen kann. Aber er muss sich natürlich durchsetzen gegen den letzten, den wir jetzt noch diskutieren können. Natürlich Lukas Cordalis, ne, der ist auch natürlich am Start, immer noch seit 2 Jahren mittlerweile bekannt, dass er irgendwann da reingehen wird und ist immer noch top motiviert und erzählt im Vorstellungsclip immer noch die Geschichte, dass er natürlich jetzt an den Ort des Geschehens, wo sein Vater quasi die Dschungelkrone, die erste, an sich gerissen hat, dass er dorthin zurückkehrt und dass es ja auch eine emotionale Angelegenheit für ihn ist.
Allein aufgrund dieser Story hat er, glaube ich, sehr gute Karten, relativ weit zu kommen, weil sowas lieben die ZuschauerInnen, glaube ich, schon. Also zumindest die, die wirklich viel Geld vertelefonieren bei solchen Shows. Früher gab es ja immer noch so diese Listen, wer übernimmt welche Rolle, wer ist die Camp-Mutti, wer ist die Dschungelnatter und wer ist der Tarzan und er könnte so ein Tarzan-Typ sein im
Ja.
Camp, der so alle Aufgaben an sich reißt, sich um alle kümmert, dann irgendwie in den Spielen performt und dadurch wahrscheinlich sich ein bisschen profilieren wird und dann, glaube ich, auch ganz gut ankommen will. Ist auch nicht unsympathisch. Mal sehen, also ob da nicht vielleicht ihm noch die ein oder andere Person zum Verhängnis werden kann auf dem Weg zur Krone. Aber er ist schon fast als Finalkandidat eigentlich gesetzt, wenn er sich jetzt nicht irgendwie komplett daneben benimmt.
Ja, es ist so ein bisschen die Menderes-Prophezeiung, ne? Aber da, finde ich, habe ich jetzt ein bisschen Hoffnung geschöpft. Also so hätte ich gesagt, das wird mega langweilig, weil er einfach gewinnen wird. Aber Menderes hat auch nicht gewonnen bei Promi Big Brother. Deswegen ein bisschen Hoffnung gibt mir das, muss ich sagen.
Wir lernen, es ist jetzt alles möglich im Trash-Universum. Deswegen mal sehen, was passiert.
Mal sehen, was passiert. Wie gesagt, Cosimo und Gigi, glaube ich, müssen wir jetzt nicht groß besprechen, ne? Sind wir froh, dass sie dabei sind, glaube ich schon, aber mal schauen, wie die das hier angehen. Also Gigi, muss man sagen, das einzige Nicht-Dating-Format oder Nicht-Couple-Format war Kampf der Reality Stars, wo er ein bisschen untergegangen ist. Aber ansonsten sollte er schon wieder dieselben Sachen, oder sollten dieselben Sachen klappen, die immer klappen bei ihm. Also quasi das eigenständige Lustigsein, genauso wie bei Cosimo auch, ne? Der ist ja auch schon mittlerweile einfach jetzt durch dieses Jahr auch so gepusht an Selbstvertrauen, dass er da für sich da entertainen wird. Und ja, weiß nicht, ob das so jemand ist, mit dem man mal aneckt. Ich glaube, es kann passieren, aber kann auch sein, dass er da super abgefeiert wird da drin.
Ja, ich glaube, Cosimo ist so einer, der war ja auch schon in vielen ähnlichen Formaten. Big Brother hat er ja auch gemacht und so. Und da war ja, glaube ich, immer jemand, der reinkam und man dachte, oh, jetzt gibt's Krawall. Und eigentlich ist er aber doch ein ziemlicher Teamplayer. Aber dabei halt auch unterhaltsam. Deswegen mal sehen. Ich habe erst gedacht, oh cool, die beiden zusammen, das wird lustig. Dann ist mir aufgefallen, dass sie bei Kampf der Reality Stars ja schon in 2, 3 Folgen zusammen
Ah,
waren.
ja, stimmt.
Und dass irgendwie überhaupt nicht, ich das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatte. Aber war Gigi ja auch, glaube ich, ist in der einen Folge ausgezogen, in der einen Folge eingezogen und in der nächsten Folge wieder ausgezogen. Da war dann auch nicht so viel Spielraum für eine große Bromance. Mal sehen, vielleicht gibt es das denn ja jetzt hier. Aber ich bin gespannt und freue mich drauf auf jeden Fall.
Aber das sind so Leute, bei denen ich mir wirklich vorstellen könnte, dass sie sich davor mal irgendwie absprechen, beziehungsweise so irgendwie mal connecten, ne? Also, weiß nicht, ob es da überhaupt schon einen Kontakt gab, aber ne, die beiden Italiener und so und irgendwie ähnliche Typen, kann ich mir vorstellen, dass es da vielleicht irgendwas mal gibt bei Instagram, dass man sich mal gegenseitig in die DMs slidet.
Man darf auch nicht vergessen, Cosimo war ja eigentlich schon letztes Jahr quasi
Ja.
kurz, mit einem Fuß im Camp war er quasi schon. Also er wäre ja eigentlich Ersatz für Lukas Cordalis gewesen, aber hat dann ja auch Corona bekommen. Deswegen war es dann leider doch nichts. Also ich hoffe, dieses Jahr reißen sich alle zusammen, feiern nicht zu wild Silvester, dass es dann auch losgehen kann am 13. Januar.
Wobei ja eine Ersatzkandidatin schon auf der Matte steht quasi.
Mittlerweile stehen sogar schon zwei auf der Matte.
Ja?
Ja, ja.
Dann, also ich weiß nur von einer bisher.
Also eine Kandidatin ist relativ safe Ersatzkandidatin, weil RTL versehentlich das Video, also den Videodreh von vom Einspieler geleakt hat. Es ist Melody Haase. Als sie einen Zusammenschnitt hochgeladen haben vom Einspielerdreh, haben sie statt Jolina Melody gezeigt. Und das Video haben auch einige mittlerweile quasi runtergeladen und verlangsamt und man kann sich das ansehen und ja, es ist wirklich Melody. Und die zweite Kandidatin hat jetzt die Bild veröffentlicht. Man weiß jetzt, bei der Bild muss man ein bisschen vorsichtig sein, die hat jetzt nicht so viel Glück mit ihren Dschungelprognosen dieses Jahr, aber es ist wohl Jamila Rowe.
Ja.
Und auch das wäre jetzt keine große Überraschung, weil wurde ja eh schon gemunkelt, dass sie dieses Jahr mit dabei sein könnte, hat den zweiten Platz in der schrecklichen Dschungel-Ersatzshow 2020 gemacht. Beides auch durchaus KandidatInnen, die ich da sehe. Mal sehen, ob sie zum Einsatz kommen oder nicht.
Aber bei Melody würde mich das wirklich irgendwie fast schon stören, weil ne, Cosimo und sie finden gerade noch in einem Format zusammen statt. Ja. Die sind irgendwie verkauft als die große Freundesklicke in Köln und die sollen jetzt zusammen hier mitmachen. Also hä?
Vor allen Dingen haben sie halt in dem Format, haben sie auch Streit miteinander gehabt und den mittlerweile aber auch wieder ad acta gelegt in dem Format. Deswegen ist das alles ein bisschen merkwürdig. Also es wären mir dann vielleicht schon wieder paar zu viele Leute, die sich kennen und untereinander mehr als nur Instagram-Freunde sind, sondern auch Privatkontakt haben. Wobei ich ja grundsätzlich sagen muss, würde ich sie gerne im Dschungelcamp sehen, aber vielleicht nicht in dieser Staffel.
Das ist der Dschungelcamp-Cast. Es gibt ja außerdem noch ein Format, was zurückkehrt. Es gab schon mal mit damals Thorsten Legert und mit Evelyn Bodecki, die mit Dr. Bob durch Australien gereist sind, was ich damals sehr schön fand. Mhm. Und jetzt gibt es das wieder, Dr. Bobs Australien, diesmal mit Philipp Pavlovich und Prinz Damien. Am ersten Sonntag dann, wenn quasi das Dschungelcamp läuft, dann wird das um 20.15 Uhr ausgestrahlt werden. Kann man sich auch schon mal notieren auf jeden Fall. Ja, jetzt gehen wir aber zu Temptation Island VIP und bringen die Staffel jetzt zu Ende. Endlich. Also es waren jetzt wirklich 12 Wochen. Also gefühlt war die Staffel wirklich einfach ewig.
Ja, vor allen Dingen, weil man gefühlt von Folge 2 an immer wieder in der Vorschau den Einspieler hatte von Christinas großen Zusammenbruch, der dann nicht kam. Und dann wurde er nochmal verschoben. Und dann wurde er nochmal verschoben. Und ich meine, es waren schon noch ein paar kleinere Zusammenbrüche zwischendurch. Aber es wurde so weit rausgezögert. Und dann ist es endlich jetzt aber, also nicht endlich ist Christina zusammengebrochen, um Gottes Willen, aber endlich ist es jetzt vorbei und sie weiß, was Sache ist. Und ja, also ich kann das nur bestätigen, es hat sich gezogen.
Ja, jetzt wollen wir auch eben alles nur ausgehend von diesen letzten Lagerfeuern besprechen und machen es genau wie RTL Plus, fangen natürlich mit den absolut langweiligsten Scheißkappen an, was es gibt, und zwar Aurelie und Lala, die sogar ein eigenes Lagerfeuer bekommen haben. Ich dachte echt, dass sie keins bekommen. Also ich dachte wirklich, die sparen sich das und sagen einfach so, tschüss, viel Spaß.
Ja, sie haben ja schon kein Temptation-Date oder Dream-Date bekommen.
Ja, das fand ich aber auch schön. Hier die Begründung, ne? Auch,
ja.
Man wollte ihm da nochmal so einen Arschtritt verleihen mit der Ankündigung irgendwie, ja, für dich hat sich leider keine Frau interessiert, keine wollte mit dir auf ein Date gehen, und bei Lala ja das Gleiche.
Ja, sie haben gesagt, ich habe es mir noch aufgeschrieben, weil es so schön war, und ich dachte, ich werde das in meinem Leben jetzt noch häufiger anwenden. Aufgrund deiner ablehnenden Art wollte keine der Verführerinnen mit dir auf ein Date gehen.
Das schreibe ich meine Tinder-Bio auch rein.
Ja, das ist stimmt.
Leider nah an der Realität. Keine Sternstunde des Fernsehens, wie hier nochmal versucht wurde, dann irgendwas da rauszufischen aus diesem Nichtsauftritt von beiden, und man dann da ernsthaft da saß und irgendwie auch ihn nochmal so herausfordern wollte, von wegen, Aurelio, du hast ja quasi die Temptation gar nicht angenommen, sondern du bist vor ihr weggerannt, was natürlich so ist, aber ganz ehrlich, der Fehler ist, also klar ist der Fehler auch bei ihm, und der hätte sich wirklich auch irgendwie zusammenreißen können und einfach mal mehr mitspielen können, aber in erster Linie, und wir saßen hier, ich weiß noch, als wir beide hier saßen, ne, und du schon mal die KandidatInnen hier vorgelesen hast, weil ne, du dir das zusammengereimt hast aus den ganzen Instagram-Abstinenzen und so, da saßen wir hier schon da und haben gesagt, Aurelio ist eher keiner für dieses Format, beziehungsweise generell für andere Formate, weil der sich einfach immer so verweigert. Und jetzt ist es so gekommen, und deswegen ist es einfach ein klarer Castingfehler in erster Linie.
Ja, das stimmt. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich fand Lala in der Show eigentlich ganz sympathisch, weil sie halt auch so ein bisschen gerne mal Feuer gelegt hat. Also wenn sie mit den anderen Frauen am Lagerfeuer saß und die eine dann mal Bilder zu sehen bekommen hat, die nicht ganz furchtbar waren, aber auch nicht so toll, dass sie dann da durchaus nochmal gesagt hat, Mensch, das war aber richtig scheiße, was er da gemacht hat. Und hat aber auch die Frauen dann mal darauf hingewiesen, wenn sie was selber was gemacht haben, was nicht so cool war. Das fand ich eigentlich jetzt sympathisch, aber es hat mir halt für dieses Format absolut nicht gereicht, was beide da geliefert haben. Also dieses ständige, ich gehe nicht mit auf ein Date, ich feiere gar nicht mit, ich rede eigentlich nicht mal mit den Verführern, dann kann man eigentlich auch zu Hause bleiben.
Ich kann mir echt vorstellen, dass sie nach dieser Staffel die Verträge nochmal so ein bisschen anpassen, ne? Und dann einfach sagen, du musst einfach eine Mindestanzahl an Dates irgendwie mitmachen oder so. Also dass zumindest die Dates, ne? Also dass er sich da wirklich verweigern konnte und da nicht mitgehen konnte, das ist wirklich eigentlich eine Frechheit.
Ja, also wobei er ja gemeint hat, bei dem vorletzten Date, da hätte man ihn gar nicht mehr gefragt. Ja, genau, beim Live-Coaching. Da meinte er so,
Live-Coaching, Sternemann und Sternemann.
Ja, oh Gott, das ist diese, das war sowieso das Schlimmste und Albernste, vor allem, weil alle Männer genau den gleichen Scheiß geschrieben haben. Ich bin der Beschützer. Ja, so ein Zufall. Und da meinte er ja, er hätte das ja voll gerne gemacht, aber da hätte man ihn gar nicht gefragt.
Ja,
aber ich meine,
sowas aber auch.
Aber ich meine, ich hätte echt gern gesehen, wie da noch ein vierter Dude sitzt und sagt, ich sehe mich als den Beschützer in der Beziehung. Ja. Das hätte mir sehr viel gegeben.
Dann gehen wir lieber weiter sehr schnell zum nächsten Paar. Gigi und Michelle, die waren dann als nächstes an der Reihe zum letzten Lagerfeuer. Und da war ja schon ein bisschen noch jetzt ein Rätsel da, wie geht's aus? Also klar, Michelle wirkt sehr sicher in dem, was sie sagt irgendwie. Sie haben dann ja auch nochmal eine Beratung bekommen von irgendwelchen geheimen Personen, die dann sich herausgestellt haben, als einerseits die beste Freundin von Michelle und natürlich, also für mich wirklich ein Wahnsinn, wie sie den aufgetrieben haben. Der Onkel, der legendäre Onkel von Gigi, Luciano, glaube ich, Luciano Biroffio, der dann hier natürlich als großer Ausbilder von Gigi in Sachen Flirting-Game und auch als Strip-Ausbilder quasi, hat er ja auch gesagt während der Staffel, hier nochmal vorbeigeschneit ist und der Affe fällt nicht weit vom Stamm, ist quasi nicht besser zu beschreiben wie mit dieser Beziehung, weil der ist einfach wie so Face-App, also einfach einmal geaged.
Ja, oder jetzt hätte man, mein erster Gedanke war es so ein bisschen, als hätte man Gigi und Fabio gemerged und älter gemacht. Und das ist Luciano. Aber es stimmt, die gleiche Humor, die gleiche Art, die reden beide genau gleich. Also man weiß schon, warum Gigi so ist, wie er ist, wenn man Luciano ansieht.
Ja, das war schon ein goldener Moment auf jeden Fall nochmal. Aber letztendlich im letzten Lagerfeuer die beiden. Da wird halt wieder das klar, was wir von Beginn an auch befürchtet haben, dass man einfach keine Spannung hat, weil man bei Michelle schon von vornherein quasi offengelegt hat, dass sie da mit dem Plan reingeht, sich an Gigi zu rächen, ne, so muss man das ja eigentlich sagen, das Format an sich gar nicht ernst genommen hat. Sie sagt ja auch, du hättest nur eine andere Verführerin quasi anfassen müssen und das wäre schon zu viel gewesen. Das sagt sie ja wortwörtlich auch jetzt im Finale. Und wenn du halt so einfach einen engen Korridor hast an dem, was Gigi machen kann, dann ist es natürlich auch nicht so schwer, dass er quasi diesen Regeln, die sie da vorgibt, irgendwie dann nicht gerecht wird und dass sie dann am Ende sagen kann, ja, du hast dich halt nicht an meine Regeln gehalten, deswegen ist jetzt Schluss.
Wenn man ihren Worten Glauben schenken kann, war ja quasi abgesprochen, er darf eigentlich gar nichts machen, also ungefähr den Aurelio hätte er vielleicht machen dürfen, aber man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass für sie schon, als sie da eingezogen ist, klar war, dass diese Beziehung beendet ist. Es war halt auch einfach irgendwie nur noch nervig und unangenehm anzuschauen. Die beiden, eigentlich mag ich Gigi, eigentlich habe ich auch nichts gegen Michelle, aber die beiden konnte ich am Ende auch nicht mehr ertragen. Also dieses ständige Rumgekeife von ihrer Seite und er sitzt dann daneben wie ein Hund, den man irgendwie aus Versehen getreten hat. Also es war irgendwie alles ganz unangenehm. Und wenn sie da immer sitzt und ihn du hässlicher nennt und oh, ich weiß nicht, das ist, war alles ganz unangenehm, hatte was von Schmierentheater. Und ich bin froh, dass da jetzt vielleicht tatsächlich wirklich Schluss ist.
Ich glaube noch nicht mal, dass es so viel Schmierentheater ist, zumindest bei Gigi. Ich glaube, da ist einfach nicht so viel quasi schauspielerisches Talent da, dass man dann sowas faken könnte in dem Maße. Also klar, dieses Ausrasten vielleicht schon, aber dieses Weinen dann auch, ne, im letzten O-Ton, den er da gibt. Und das glaube ich einfach nicht, dass es so stark dann gefaked ist. Ich glaube einfach, dass es von Michelle halt wirklich ein Auftritt war, der schon von Beginn an wirklich das Ziel hatte, dass sie los wird, halt mit Begründung dieses Mal. Bei Gigi muss man aber trotzdem sagen, dass das wieder schafft, aus diesem Format rauszugehen, auf eine positive Art und Weise. Ne? Also
ja, Also es ist echt krass, weil die Staffel fing halt an und man dachte sich so, wow, okay, Gigi wird's verkacken. Währenddessen hatte man aber immer mehr also warum hat man sich schon immer mehr auf seine Seite geschlagen, weil man gedacht hat, der Junge kann gar nichts richtig machen. Und am Ende denkt man sich dann auch, also ich bin jetzt beide haben sich jetzt nicht so toll verhalten, aber irgendwie bin ich doch eher so ein bisschen auf seiner Seite.
Ja, ich glaube halt für Michelle ist wirklich undankbar, dass die ganze Scheiße anscheinend vor dem Format und ohne Kameras passiert ist. Weil so
Ja.
muss sie halt immer sagen, der hat das und das gemacht und jetzt reicht wirklich die kleinste Kleinigkeit aus, damit ich hier ausraste. Und für uns stellt sie das aber so dar, dass wir einfach nur Michelle sehen, die sich über im Rahmen dieses Formats und für Gigis Maßstäbe Kleinigkeiten über die aufregt, ne?
Ja.
Und so ist es einfach wirklich eine undankbare Position, in der sie ist, weil alles das, was vielleicht vorher wirklich scheiße war an Gigi, das wissen wir gar nicht, beziehungsweise können wir nicht so nachvollziehen wie sie.
Ja, das stimmt. Ich meine, sie hat ja auch noch gesagt, dass sie in dem Lagerfeuer, vor dem finalen Lagerfeuer, dass die ZuschauerInnen da einige Bilder gar nicht gesehen haben, die sie zu Gesicht bekommen hat. Sie nannte ja Stichwort Dusche und Stichwort Ständer.
Ständer, ja.
Ja, aber das hat Gigi mittlerweile ja auch aufgeklärt, was dahinter steckt. Das war jetzt eigentlich auch nicht so dramatisch. Ich weiß nicht, hattest du das gehört?
Ich habe das Video, wo er sich dafür rechtfertigt, habe ich nicht so lange ausgehalten, weil er ja so lange gebraucht hat, um bis zum Punkt zu kommen.
Ja,
Dann habe ich nur
er hat es
weggeklickt.
halt auch sehr detailliert beschrieben dafür, dass die eine Story eigentlich nur war, für eine Verführerin kam aus seiner Dusche und meinte, Gigi, ich war gerade bei dir duschen und ich habe es mir mit dem Duschkopf selbst gemacht. Und dann
Okay.
sagte Gigi, hast du dabei an mich gedacht? Und dann sagte sie, ja, das war die Duschgeschichte. Und die Ständergeschichte war, er ist morgens, wie er so schön sagte, mit Druck aufgewacht. Und musste dann zum Date und hatte dann offensichtlich eine sichtbare Beule in der Hose, die die Verführerin anfassen wollte. Und die Verführerin Thülay hat dann auch noch selber in der Instagram-Fragerunde,
Das habe ich auch gesehen. Ja,
genau,
stimmt.
sie hat gesagt, weil jemand hat sie gefragt, weißt du, was Michelle mit Dusche und Ständer und so meint? Und dann meinte sie, wenn das die Szenen sind, von denen sie glaubt, von denen Michelle spricht, dann weiß sie das und ist froh, dass es nicht gezeigt wurde, weil es für sie halt scheiße wäre. Also es ist quasi so ein bisschen die Bestätigung von Gigis Geschichte, weil er hat im Prinzip in diesen Stories ja auch nicht viel gemacht.
Irgendwann wurde auch mal die Theorie ins Spiel gebracht, ja, man braucht ihn noch für andere Formate, deswegen hat man diese Bilder nicht gezeigt. Auch das würde ich jetzt mal sagen, weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Also was hätte jetzt Gigi irgendwie fürs Dschungelcamp ruiniert, wenn er hier mit Ständer aufgewacht wäre? Also keine Ahnung. Ist es nicht, gehört es
Ja.
nicht zur Marke irgendwie auch dazu? Also
Ja.
ist nicht das der Grund, warum er im Dschungelcamp ist? Also keine Ahnung. Naja, Gigi und Michelle lassen wir an der Stelle mal hinter uns. Die beiden sind getrennt, haben den Treuetest nicht bestanden, wie es dann immer heißt. Und ja, Überraschung. Also
Ja.
dann letztes Lagerfeuer bei Tommy und Sandra. Da war es natürlich schon jetzt ein großes Fragezeichen, wie das ausgeht, weil ne, sie eigentlich das gefestigste Paar zusammen mit Aurelio und Lala klar waren. Und jetzt Tommy schon sehr sicher war, wie das Ganze ausgeht. Für ihn war klar, das war zu viel. Meine Mutter wäre damit niemals okay und wir werden nach dem Format auf jeden Fall auseinandergehen. Ich weiß jetzt, wie Sandra in echt ist und Sandra hat immer halt die Rolle gespielt von, was, war doch gar nichts und ist da alles gar nicht so schlimm und ich weiß gar nicht, was er hat, so nach dem Motto oder was er damit haben könnte sozusagen und hat deswegen auch immer weitergemacht. Ne? Also sie hat ja auch nie Bilder bekommen irgendwie von Tommy, wie er irgendwelche Anzeichen gibt, dass er von dem Verhalten von Sandra enttäuscht ist und hat deswegen quasi sich immer weiter gesteigert und hat er gesagt, nö, also ich wüsste gar nicht, was er daran haben könnte. Und jetzt treffen sie dann aufeinander und ja, Sandra ist ein bisschen überrascht von Tommys Art. Kannst du die verstehen bei Tommy? Weil ich habe so ein paar Probleme ja schon von Anfang an gehabt, dass Tommy so super enttäuscht ist, weil die Bilder jetzt auch nicht so hundertprozentig schlimm waren. Aber irgendwo kann ich ihn dann auch trotzdem verstehen, ne? Weil vor allem, wenn man von ihm weiß, Sandra ihm Regeln geben wollte, die er auf keinen Fall brechen durfte, sie diese Regel dann aber komplett gebrochen hat in dem Format.
Ist vor allen Dingen witzig, weil, wie du vorhin schon sagtest, wir haben ja schon mal die Paare besprochen, als sie gerade geleakt wurden quasi. Und da hast du noch gesagt, Tommy und Sandra könnten interessant sein, weil Sandra vielleicht mal Scheiße baut und es mal nicht der Mann ist, der Scheiße baut. Und es war jetzt in dem Sinne so ein bisschen so. Um das große Ganze einmal zusammenzufassen, ja, Sandra hat Sachen gemacht, die waren nicht so toll. Das sind aber Sachen, über die man hätte reden können, finde ich. Und dadurch, dass Tommy dann da halt gleich sitzt und sie ihr absolut die kalte Schulter zeigt, sie dann natürlich sofort in so einen, in so eine defensive Haltung gegangen und hat so ein bisschen trotzig reagiert aus Schutz. Und ich glaube, dadurch hat sich das Ganze eigentlich nur noch mehr hochgeschaukelt. Die Bilder, die er am Anfang von ihr gesehen hat, dass mal so ein Verführer den Arm um sie legt, fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Klar, zum Schluss waren das wahrscheinlich Bilder, die man nicht so toll findet, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin in so einer Situation sieht. Aber ich finde jetzt nicht, dass das gleich so eine Trennung und so eine ganz kalte Reaktion unbedingt rechtfertigt.
Also du sagst es richtig, finde ich, weil Sandra sich denkbar blöd verhält einfach. Also
ja.
Sie könnte wirklich einfach da ein bisschen sensibler sein und sehen, okay, der ist aufgebracht, jetzt gehe ich hier nicht auch noch auf Angriff, weil das bringt doch jetzt alles nichts. Also warum hakt die dann auch immer so nach und ich bereue meine Taten nicht, wir haben uns einfach nur gut verstanden. Ja, und wenn du dann halt parallel diese Bilder siehst, dann ist es einfach schwer zu verstehen, dass es einfach nur ein gut Verstehen ist. Ne? Also da muss man schon sagen, versteht man irgendwo Tommy. Aber letztendlich ist es halt auch diese teuflische Art dieses Formats. Ne? Ich meine, Tommy ist da und wird die ganze Zeit auch von den anderen Männern ja auch immer so aufgestachelt. Ne? Die reagieren dann, boah, das gibt's ja nicht, was macht denn die? Die hat dich nicht verdient und so. Und dann wird alles, was da zu sehen ist auf diesem Bildschirm, noch immer 10-mal schlimmer gemacht von allen Beteiligten. Dann natürlich auch die Verführerin, die dann auch nochmal ihren Teil dazu beitragen, die auch sagen, also Tommy, ich verstehe nicht, wie man ihm das antun kann, das ist so ein toller Typ. Und dann bekommst du so viel Bestätigung für deinen eigenen Ärger, dass sich das alles so ins Unermessliche steigert und du vergisst vielleicht ein bisschen, was diese Bilder überhaupt waren. Also die waren einfach nur in Anführungsstrichen, dass sie zusammen mit Flocke da so ein bisschen gekuschelt hat und man nicht so richtig gesehen hat, was da passiert. Und das andere, was ihn gestört hat, war diese Aufnahme von wegen, was ist in diesen 10 Minuten Off-Cam passiert. Und das sind halt beides Sachen, die du am Ende nicht weißt, was da konkret passiert ist. Und da wäre vielleicht erstmal ein Nachfragen oder erstmal ein auf sie zukommen besser gewesen als sofort, so, du hast mich enttäuscht und es ist Schluss.
Ja, ich fand, das hatte Jule sehr schön gesagt, als ihr die Folge besprochen habt. Ich meine, alleine, dass Sandra als Flocke sagt, hihi, 10 Minuten Offcam und so, dass sie so in die Kamera guckt, daran hat man doch schon gesehen, dass da nichts so Dramatisches passiert sein wird. Also, dass man sich da jetzt eigentlich nicht so reinsteigern sollte, aber Tommy war ja gleich von Anfang an auf 180. Aber es war dann halt eine sehr vertrackte Reaktion, weil er ist in dieses Gespräch reingegangen und war so, die Beziehung ist für mich eigentlich beendet. Und bei ihr ist dann halt gleich dieser Trotz eingetreten, dieses, ich habe nichts falsch gemacht. Also ich wusste ja auch nicht, was du gemacht hast, was auch eine sehr schlechte Begründung ist, muss ich sagen, wenn man sagt, ich habe ja keine Bilder von dir gesehen. Deswegen wusste ich ja nicht, was du machst und dachte,
man
du machst viel schlimmere Sachen.
Gleich provisorisch das Schlimmste
an. Ja, ich meine, tolle Einschätzung hast du da von deinem Freund, liebe Sandra. Aber okay, das ist halt irgendwie alles sehr, sehr unglücklich gelaufen, weil ich glaube, das sind halt Sachen, hätten die beiden das in Ruhe besprochen und nicht in dieser Lagerfeuersituation, wenn man dann noch gleich noch so Bilder von diesem Dream Date zu sehen bekommt, wo sie in einem Bett schlafen und auch diese Szene, wo sie wahrscheinlich nur die Decke aufschütteln, was aber so aussieht, als würden sie da unter der Bettdecke sonst was treiben, dass man natürlich dann sowas da sieht, dass das jetzt nicht gerade dazu fördert, dass man in eine versöhnliche Stimmung gerät, ist auch klar. Man möchte beide so ein bisschen schütteln in der Situation und vor allen Dingen Sandra sagen, jetzt reagier doch nicht immer gleich so bockig, weil genauso hat sie ja auch reagiert, als einer von den Verführern sie in der Villa angesprochen hat und meinte, hier, glaubst du nicht, dass es mit Flocke so ein bisschen viel ist? Und wo sie dann auch gleich trotzig wurde und meinte, ja nee, wenn ihn das stört, dann tschüss, ist mir egal. Ich glaube, das meint sie halt, glaube ich, einfach alles gar nicht so. Das sind halt einfach so, geht halt sofort auf eben diese defensive Art und ich habe mir nichts zu Schulden gekommen lassen, anstatt dass man mal kurz reflektiert und sagt, ja okay, war vielleicht wirklich nicht so cool.
Aktuelle Hochrechnung, was sagen die Buchmacher? Sind die beiden noch zusammen? Es gibt, wie ich gehört habe, Anzeichen, dass es zumindest Kontakt gibt, weil die beiden irgendwie zusammen in Frankreich waren, sind oder so?
Jein, also es war ein Auf und Ab. Also bei dem Paar ist es tatsächlich nochmal spannend, was nächste Woche das Wiedersehen bringt. Das Wiedersehen wurde ja erst am 13. Dezember gedreht, also ist quasi brandaktuell. Erst hieß es, die beiden seien garantiert getrennt, weil Sandra war wohl noch einmal in Frankreich und hat ihre Sachen geholt. Irgendwer, ein angeblicher Insider aus ihrem Freundeskreis, meinte, sie wären getrennt. Sie hatten wohl auch irgendwie so eine Brand zusammen, wo jetzt nur noch Sandra das Gesicht für ist. Andererseits meinten einige Leute, sie hätten die auch zusammen im Urlaub gesehen. Und jetzt kurz nach dem Dreh fürs Wiedersehen waren die aber beide im gleichen Restaurant in Köln im Stadtteil, wo auch Sandra wohnt. Findige Leute haben auch, Sandra hatte halt ein Klo-Selfie gepostet und dann festgestellt, das ist das Klo von dem Restaurant,
das
in dem Tommy gerade was essen war. Also kann natürlich vieles bedeuten. Es kann sein, dass die sich freundschaftlich wieder annähern. Das kann sein, dass die vielleicht längst wieder zusammen sind. Ja, also ich finde, das ist tatsächlich einigermaßen spannend, was da passiert.
Ja, weniger spannend als bei Alex und Christina, was da passiert, weil da wissen wir einfach alles, ne? Also wir wissen, dass Alex und Vanessa noch immer zusammen sind, dass auch Alex gerade irgendwelche Wände einreißt und irgendwie ein neues Eigenheim da anscheinend aufbaut. Und Christina wohnt, glaube ich, jetzt in Griechenland wieder oder
Ja,
ist zumindest
genau.
dahin ausgewandert oder zumindest jetzt mal dort erstmal. Naja, aber das letzte Lagerfeuer ist, finde ich, so verlaufen, wie man es auch erwarten konnte. Also Alex ist einfach. Also okay, das ist vielleicht mal eine spannende Frage. Freust du dich in irgendeiner Phase deines Körpers für Alex und sein Liebesglück?
Nein,
Moment,
also
warum
so
nicht?
gar nicht. Also so überhaupt nicht, weil alles daran ist schrecklich und furchtbar. Und dieses ganze Dream Date habe ich in Embryostellung gekrümmt auf dem Sofa verbracht, weil ich es nicht ausgehalten habe, weil das so schrecklich war und alles so unangenehm. Also ich meine, Vanessa muss wirklich richtig in Love mit ihm sein, wenn sie da sitzt und er ihr eine Muschel gibt und sagt, hier, die ist von unserem Stranddate. Und sie so, oh, wolltest du sie mir da schon geben? Und er sagt, eigentlich wollte ich die Christina geben.
Genau.
Aber mit der ich ja jetzt, also wisst ihr, mit der ich ja jetzt noch zusammen bin. Aber jetzt gebe ich sie dir, weil sie hat sie gar nicht verdient, sondern du kriegst sie jetzt. Also nee, also es ist alles ganz, ganz schlimm gewesen. Auch, dass er ständig irgendwelche Regeln für sich aufsetzt, nur um sie dann wieder zu brechen und dann irgendwelche
Das ist echt das
Rechtfertigung
Geilste, ne?
findet. Ja,
Das
also
ist
es
das
ist.
Geilste, dass er wirklich ernsthaft im Dream Date mit Vanessa da also im Zimmer wieder ist und dann aber sie jetzt quasi einlädt, ich will mit dir kuscheln. Also ich will diesen Schritt jetzt endlich gehen, ich will mit dir kuscheln. Und dann aber sagt, es wird nicht mehr passieren, weil ich bin ja noch in einer Beziehung und diese Beziehung hat Regeln. Und das ernsthaft, wirklich mit ernsthafter Miene in die Kamera zu sagen, das ist wirklich eine große Kunst, wo man wirklich denkt, hat der sie noch alle? Also ist es wirklich sein Ernst oder ist es einfach die groß angelegte Rolle seines Lebens, hier als größtes Arschloch ever rüberzukommen. Also es ist
Ich
wirklich eine
ja.
Frage, die man sich stellt.
Ich weiß auch nicht, glaubt er das alles selber, was er da sagt und tut? War er ernsthaft davon überzeugt, dass er aus diesem Format geht, dass er auf einmal einen riesigen Follower-Zuwachs hat und alle sagen, Mensch, Alex Ehrenmann, sei froh, dass du die los bist, die alte Furie und Mensch, Vanessa und du, ihr seid so süß zusammen. Das kann er doch nicht ernsthaft geglaubt haben, dass das passiert, oder? Also ich meine, alleine wie, was du eben schon sagtest, dass er sagt, so, er gönnt sich jetzt kuscheln, aber mehr auch nicht, weil er ist in der Beziehung und keine 24 Stunden später küsst er sie dann doch, weil er hat ja jetzt gerade beschlossen, die Beziehung zu Christina ist beendet. Aber davon weiß Christina ja nichts. Also ich meine, was ist das? So
Ja.
funktioniert Schluss machen nicht. Hat ihm das vielleicht mal jemand gesagt? Oder auch dieses, wo er dann im Interview meinte, ja, er hat jetzt zwei Freundinnen und Vanessa dann auch noch darüber gelacht hat. Und ich dachte mir, oh Gott, du musst wirklich sehr verliebt sein, dass du über so einen Witz gerade lachst.
Und auch Christina muss sehr verliebt sein, weil es war natürlich dann auch Gold für das Format, dass Christina so einen Satz sagt wie, ich würde ihn am liebsten umarmen, wenn ich ihn jetzt gleich treffe, denn er ist immer noch mein Freund. So loyal bin ich ja noch. So, und du denkst ja wirklich, oh Gott, Christina, ey, was, also, das ist ja unglaublich. Also, dass du da jetzt noch nicht quasi für dich den Schlussstrich ziehen kannst, ist ja wirklich dann auch irgendwo Ausdruck von dieser Beziehung, die es damals noch war. Also, das muss ja so ein Machtgefälle gewesen sein, dass sie sich da wirklich nach all diesen Bildern immer noch so, weiß ich nicht, loyal nennt sie, aber das ist ja fast schon untergeben oder irgendwie völlig unterwürfig dann so verhält und irgendwie das mit sich machen lässt. Also klar, kann es auch irgendwo diese ominöse Liebe sein, aber es ist auch irgendwo auch richtig dumm, das muss man sagen.
Also es hat irgendwie, ich weiß nicht, es hat nichts Romantisches. Es hat eher so was von Abhängigkeitsverhältnis oder so, keine Ahnung. Aber ich meine, sie hat ja auch bis zu den letzten Bildern, sie war völlig verzweifelt, aber sie hat ja immer noch. Sie hat hauptsächlich immer noch in Vanessa die Schuldige gesehen und
Richtig
finde ich
so.
nicht, ja, find ich nicht cool, aber ich kann es auch ein bisschen verstehen. Also, dass man gerade, wenn man so wie sie tief in ihrem Inneren irgendwie noch die Hoffnung hat, dass die beiden das irgendwie hinbekommen, was ja noch das Krasseste ist, alle sagen ihr so, Mensch, der ist verliebt, das wird nichts. Und also ich fand, das war echt der allerschlimmste Moment der Folge, wo Alex gesagt hat, ja, er ist verliebt in Vanessa und Christina, dieser Blick, den sie ihm zugeworfen hat, wo man gemerkt hat, sie hat jetzt erst geschnallt, dass Alex wirklich in Christina verliebt ist und nicht mehr mit ihr zusammen sein will und dass es nichts mehr wird mit den beiden. Das war halt, ich fand das echt so heftig, dass sie
Ja,
das
ja.
bis zu diesem Moment, das war ja noch mitten im Lagerfeuer und die haben sich ja schon vorher einiges an den Kopf geworfen, dass sie bis zu diesem Moment noch gewillt war, ja, wir kriegen das irgendwie hin.
Auch krass eingefangen von der Kamera und ich frage mich, ob der Moment in echt so lange war und ob es da echt so leise war oder ob man einfach diesen Moment so ein bisschen noch gestreckt hat. Aber es hat auf jeden Fall eine Wirkung erzielt, auch bei mir. Mhm. Am Ende war es dann ja auch so, dass Alex quasi die einzige Taktik hatte, quasi die Kette, wie das Ganze abgelaufen ist, immer wieder zu beschreiben. Ne? Du warst erst asozial und dann habe ich mich erst geöffnet und quasi ihr die Schuld gegeben hat. Das hat sie auch mal dann endlich mal gecheckt, dass er das so macht, ne? Und hat dann wirklich gesagt, du kannst mir jetzt hier nicht die Schuld geben, dass du gerade in dem Format für alle Öffentlichkeit irgendwie fremdgegangen bist. Und dass er dann am Ende auch noch sagt, nachdem alles schon vorüber ist und der Treuetest auch nicht bestanden ist, dann noch an die Kamera sagt, ja, ich finde es schade, dass ich hier nicht die Möglichkeit hatte, alles zu erklären, sondern dass ich hier als Fremdgeher abgestempelt werde. Das ist dann so okay.
Und dann hat er auch noch die Frechheit, da zu sitzen und dann Christina, klar, er kennt ja Christina, er weiß, dass sie dann wütend wird. Und sobald sie dann einmal ihre Stimme erhebt, dass er dann gleich anfängt, so unglaublich respektlos über sie zu reden, mit diesem, damit kann man doch keine Kinder bekommen, mit sowas kann man doch nicht zusammen sein. Allein, dass er dann auf einmal von ihr als das spricht. Ich meine, was ist mit ihm? Was erwartet er? Und dann guckt er noch Lola so auffordernd an, die übrigens auch da war, auch wenn man sie weder gehört noch gesehen noch sonst irgendwie gemerkt hat, als ob sie ihm jetzt zustimmen würde. Also was ist das?
Mal schauen, wie sie sich im großen Wiedersehen schlägt. Das kommt ja dann in der nächsten Woche und wirklich mit ein bisschen Spannung verbunden im Sinne von Tommy und Sandra, wie das Ganze ausgegangen ist. Natürlich wird da auch der ganze Instagram-Streit der letzten 12 Wochen nochmal aufgeräumt, auch wo Aurelie auch nochmal eine Rolle spielt. Dann vermutlich auch die erste wichtige im Format.
Da ist Aurelie aktiver als im ganzen Temptation Island, jetzt auf einmal bei Instagram vor allem gegen Sandra zu schießen und gegen Alex, was ich auch irgendwie ganz daneben finde. Aber Alex hat, also ich habe mich schon daran gewöhnt, dass jetzt ein wöchentliches Statement von Alex kommt. Mal sehen, ob das jetzt danach aufhört oder was da noch kommt. Er hat ja schon angekündigt, am 1. Januar
am 1.
wird er komplett
ersten, genau.
auspacken. Ja,
da kommt die große Offenbarung. Ich weiß nicht, ob dort irgendwelche Verträge auslaufen oder sowas, aber dann
aber er hat ja jetzt, also ich weiß nicht, was er noch erzählen will. Ich meine, er hat jetzt vor der Kamera geheult. Er hat jetzt Dinge erzählt, wie ja das mit den, dass er zwei Freundinnen hat. Da war er total besoffen und die Produktion hat ihn ja quasi dazu gedrängt, weil sie ihn gefragt haben, da du ja jetzt zwei Freundinnen hast, wie fühlst du dich? Und man hätte ja gesehen, dass er da getaumelt hätte und total besoffen gewesen wäre. habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber na gut. Und dass er ja in die Show gegangen ist, das war seine letzte Hoffnung für die Beziehung. Und meine Lieblings-2 Punkte, die er jetzt in seinem aktuellen Statement gebracht haben, war, er hätte ja einen 6-seitigen Abschiedsbrief an Christina verfasst und hätte die Produktion gebeten, ob er ihr den beim letzten Lagerfeuer überreichen darf. Okay. Durfte er dann aber nicht.
Wenn es auf einem ähnlichen lyrischen Niveau war als das Gedicht, dann bin ich gespannt auf diesen 6-seitigen Brief. Aber okay.
Ja, ich wollte gerade sagen, was hätte er da vielleicht zusammengereimt? Liebe Christina, jetzt ist Schluss, weil ich mit meiner großen Liebe und Dualseele Vanessa zusammen sein muss. Und dann meinte er noch so, ja, er hätte das halt warum er nicht abgebrochen hätte vorher, das hätte er nicht gemacht, weil es hätte immer noch die Möglichkeit gegeben, dass Vanessa es nicht ernst mit ihm meint. Also weil sie ja, dass sie den Job als Verführerin quasi so ein bisschen wie Laura in der letzten Temptation Island Normalo Staffel, dass sie ihren Job halt einfach nur gut macht und am Ende sagt, ha, hast du gedacht, ich stehe auf dich? Nein, ich habe nur deine Treue getestet. Und dass er deswegen nicht abbrechen konnte, weil er das herausfinden musste.
Okay. Ja, ergibt alles keinen Sinn, aber gut, dass er sich geäußert hat, finde ich.
Mal wieder sehr gehaltvolles Statement. Danke, Alex. Ja,
danke, Alex. Dann schauen wir mal, was das kommende Wiedersehen dann eben angeht. Mal schauen auch, wie und ob wir das überhaupt nochmal besprechen können, aber wir werden es uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Okay, dann nächstes Format, auf das wir jetzt so den Deckel setzen können, ist Bachelor in Paradise. Da habe ich mir jetzt auch nochmal mit viel Mühe die letzten Folgen alle angeschaut, obwohl die Staffel eigentlich, finde ich, ordentlich ist. Die sind nicht schlecht. Es gab also jetzt ja 4 Paare, glaube ich, am Ende, die sich herauskristallisiert haben. Und die können wir mal nochmal so ganz kurz zusammenfassen. Also es gibt Jasmin und Alex, es gibt Danilo und Shakira, es gibt Umut und Jana Maria und es gibt diejenigen, die schon vorher aufgegeben haben, weil sie die ganzen anderen Dates nicht brauchen, Mimi und Yannick. So, ich würde mal sagen, wir fangen mal kurz an mit Jasmin und Alex, weil bei Jasmin ist ja eigentlich ein anderer Mann noch in der Verlosung gewesen, nämlich Dario. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie er nach seinem beschissenen Bachelorette-Auftritt, Dario, glauben konnte, dass er sich so einen Auftritt erlauben kann oder dass das jetzt irgendwie für ihn wieder ein toller Auftritt ist, mit dem er sich wieder sympathisch machen kann, weil ne, das war ja wirklich so eine Folge, das war wirklich die Dario und Jasmin-Folge, in der man wirklich eine Szene nacheinander schneiden konnte von Dario, wie er sich komplett rätselhaft und toxisch verhält und Jasmin zum Glück endlich mal, genau wie die Bachelorette damals, Maxim, jemand ist, der ihm das auch sagt und er dann einfach geht diesmal. Ne? Also er lässt sich nicht dann rauswerfen, sondern er geht dann einfach sofort und sagt, okay, tschüss, das war's. Ich bin mit meiner Rolle als größter Idiot in diesem Format aktuell zufrieden.
Ja, also never settle for less, würde ich sagen. Das hat er gut hinbekommen. Also ich muss sagen, Jasmin oder Eve, wie sie genannt wird, also Respekt. Die ist jetzt 23 Jahre alt und, oh Gott, da klingt man gleich so, als wäre man 50, wenn man so sagt, junges Ding mit 23 Jahren, die aber für ihre 23 Jahre halt echt solche Sachen anspricht und keine Spielchen spielt und halt auch direkt sagt, wenn sie was stört und immer mit offenen Karten spielt, was ich halt echt cool finde. Und sie hat ihm keinerlei, ich meine, das hatte ich ja schon in der Folge davor ein bisschen angedeutet, als sie beide dieses Date auf dem Boot hatten, beide seekrank geworden sind und Dario trotzdem ihr ein bisschen die Schuld dafür geben wollte, dass kein Gespräch so richtig zustande gekommen ist, obwohl beide da irgendwie lagen und sich zusammenreißen mussten, sich jetzt nicht zu übergeben. Und dann ging das ja irgendwie munter weiter. Ich meine, sie hat ihm ja nie ein schlechtes Gefühl gegeben. Sie ist zu ihm gegangen, hat gesagt, ich hatte jetzt gerade dieses Date mit Alex. Das war schön, das hat mich auch ein bisschen verwirrt, aber ich will trotzdem dich. Mein Fokus liegt auf dir. Und dann ist das alles wegen einem Mückenstich irgendwie auseinandergegangen. Also es ist völlig, völlig absurd. Also
die Szene, ne, wie er da rausgegangen ist auf diese Veranda und sich da so in Unterhose hingesetzt hat und dann die beiden beobachtet hat, wie Jasmin Alex so Mückenstichsalbe gibt. Das ist wirklich
einen Bite Away. Danach ist
Bite Away, genau. Ja,
der Umsatz von Bite Away ist danach bestimmt gestiegen.
Ja, das ist super, Alex. Nimm mal das. Und das war dann am Ende der Punkt, für den er komplett ausgerastet ist. Willst du mich verarschen? Willst du mich gerade verarschen? Und dann finde ich, eine der besten Szenen der Staffel ist, wie sie dann wirklich zu ihm ins Bett kommt wieder. Mhm. Also dann auch nicht auf beleidigt oder auf ignorieren macht, sondern einfach zu ihm hingeht und sagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du wegen dieser Scheiße auf mich sauer bist. Das kann jetzt nicht sein, oder? Mhm. Und ich hab wirklich vor dem Laptop gesessen und habe gecheert. Also ich habe wirklich gejubelt. Das war einfach geil.
Ja, es war echt, ich meine, sie hat sich nicht drauf eingelassen. Sie hat nicht gesagt, ich spiele dieses Beleidigtsein-Spielchen jetzt mit und mache jetzt auch kein Drama, sondern ich gehe einfach zu dir und sag ihm direkt ins Gesicht, wie albern du dich gerade verhältst. Und dann hat es ja auch einen Moment lang so ausgesehen, als hätte er es vielleicht, also sie hat es ja gar nicht mehr weiter dazu kommen lassen, dass eine weitere Diskussion entsteht. Es sah dann ja auch eigentlich einen Moment lang so aus, als wäre jetzt doch vielleicht wieder alles gut, aber zum Glück für Eve vor allem ist Dario dann am nächsten Tag doch mit wehenden roten Flaggen davon gerannt.
Ja, und dann hat sie sich zu Alex orientiert und das hat dann auch recht schnell geklappt alles. Wir müssen jetzt gar nicht mehr so viel über die reden, weil ist jetzt nicht so interessant. Aber glaubst du, die haben auch Zukunft jetzt außerhalb von dem Format?
Ja, also ich glaube, das matcht ganz gut. Also die sind stand jetzt das Paar, bei dem ich mir am ehesten vorstellen kann, dass die jetzt gerade zusammen auf dem Sofa sitzen und gemeinsam die Folgen schauen und sich darüber freuen.
Ja, dann gehen wir doch mal zu dem anderen Paar, das es quasi von sich selbst auch erwartet, dass es in diese Richtung geht, und zwar Mimi und Yannick. Und ich muss gleich am Anfang fragen, ob ich der Einzige bin, der wirklich beide wirklich hasst. Also die beiden finde ich super scheiße. Also Mimi natürlich als absolute Nervensäge mit ihrem, genau, ne, dieses Sandra-Verhalten, dieses Aufmerksamkeitsgetue und irgendwie dieses Herausgefordere und klar, sie weiß auch irgendwie, dass sie so ist, das finde ich noch in Ordnung, aber er ist, finde ich, auch so, der ist immer so super ernst und so einfach langweiliger Jammerlappen, finde ich einfach nur, den ich wirklich nicht gerne da gesehen habe die ganze Zeit, und dass er dann am Ende mit Mimi nach Hause geht für sein Gebänze und Getue, das fand ich nicht geil.
Also sie hatten ein Date, wo ich kurz dachte, eigentlich finde ich die beiden doch ganz süß zusammen irgendwie. Aber dann haben die sich auch immer gegenseitig so auflaufen lassen, dass es irgendwie nicht schön war. Mimi immer mit ihren, mir fehlt der Reiz, weil er ihr halt direkt
Dein gesagt hat. Dein Ernst?
Ja, der Reiz
fehlt Mimi. Dir? Der Reiz?
Ja, ich meine, daraufhin hat er sich ja gleich mal betrunken, nachts Emily geschnappt und Bettdecken-Action mit ihr gemacht. Also konsequente Reaktion von Yannick. Was irgendwie lustigerweise überhaupt nicht mehr zur Sprache kam in dieser Staffel.
Ja, also, stimmt.
ich bin mal gespannt, ob das jetzt, also ich meine, klar, das Wiedersehen wurde, glaube ich, gedreht, nachdem die Folge ausgestrahlt wurde, aber es gab jetzt auch nie, dass da mal jemand Mimi was zugesteckt hätte, dass da irgendwie was passiert ist.
Ja, und der Punkt, dass sie da rausgegangen sind, das muss man natürlich auch nochmal sich
Ja.
anschauen, weil letztendlich war dann deren Ausrede, wir brauchen das alles nicht, aber ich finde, bei Mimi konnte man schon, also klar, sie ist natürlich auch emotional jetzt nicht ganz so weit wie er, beziehungsweise auch jetzt nicht so ein emotionaler Mensch, aber ich glaube, sie hatte einfach irgendwie Zweifel, ob das eine gute Idee ist, dass jetzt schon quasi die Eltern da ins Spiel kommen oder irgendwelche
Ja.
Verwandte oder so.
Also ich glaube, die hatte halt auch einfach Schiss, die Eltern zu treffen, weil sie kennt seine Eltern ja auf jeden Fall schon. Und seine Eltern wissen auch, dass sie die Frau ist, die ihm damals in Anführungsstrichen das Herz gebrochen hat. Zumindest erzählt er die Geschichte so. Deswegen glaube ich, dass das einfach eine Ausrede war, weil ich meine, wer nimmt dann nicht nochmal so ein geiles Date irgendwie mit, sondern geht dann da raus und verzichtet auf das. Also ich glaube, das war schon eher die Angst davor.
Naja, also ich hätte keinen Bock auf hier die große Film-Nachspielstunde mit U-Boot und Jana Maria. Da könnte ich, glaube ich, darauf verzichten, dass ich hier.
Ja, okay. Also natürlich, du weißt natürlich nie, welches Date kommt. Wenn du Pech
Ja.
hast, musst du Spider-Man nachspielen.
Ja.
Wenn du Glück hast, kriegst du ein geiles Essen. Aber man weiß es halt vorher nicht, was passiert.
Ja, U-Boot und Jana Maria auf jeden Fall. Vielleicht als nächstes, dass wir die mal kurz besprechen. Das ist ja das unerwartete Traumpaar, zumindest für alle dort im Camp oder im Haus, im Paradies natürlich, weil alle das denen nicht so abnehmen. Ne? Und ich frage mich, woran das liegt. Also einfach nur an der Persona Umut vermutlich, der, glaube ich, bei niemand so richtig beliebt ist, ne? Und der ja auch offen zugegeben hat am Anfang, dass er da zum Spaß irgendwie teilnimmt. Aber seine Erzählung ist ja, dass er durch Jana Maria den Ernst in sich entdeckt hat und dass er jetzt quasi dank ihr eine ernsthafte Beziehung will. Und ich gehe insoweit mit, dass ich mich schon frage, würden die beiden so weit gehen, dass sie ihre Liebsten oder ne, die Leute, die sie da irgendwie mitgenommen haben als Begleitung, dass sie die so anlügen, beziehungsweise denen sowas vormachen und die auch emotional ja involvieren in diese ganze Nummer. Deswegen glaube ich nicht, dass es ein großes Schauspiel ist, aber diese ganze Geschichte von wegen Jana Maria will unbedingt nach Köln. Das ist halt auch so eine Nummer, wo ich sage, okay, ist Umut vielleicht einfach nur ein möglicher WG-Mitbewohner von ihr oder will sie wirklich mit ihm unbedingt zusammenleben, weil sie mit ihm auch zusammen sein will? Also
Also
weiß ich
bei den
nicht.
steigenden Energiekosten muss
Ja.
man das durchaus in Betracht ziehen. Bei dem Date mit den Familien haben die das ja ganz schön beschrieben. Also sie meinten ja, dass beide so die Typen sind, ich mache einfach und gucke hinterher, ob's klug war. Und dass beide recht impulsiv handeln und irgendwie auf ihr erstes Gefühl, ihren ersten Impuls hören. Und wenn die beide so sind, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt gerade auch diese Beziehung, die sie führen, aus eben genau dieser Art heraus entsteht, dass das dann vielleicht erst die Zeit zeigen wird, ob das auch Bestand hat. Weil eigentlich finde ich die beiden schon ganz süß zusammen. Also ich meine, die Szene, wo Jana Maria zugegeben hat, ja, ich habe in den Pool gepinkelt und das nicht nur einmal. Und Umut das gefeiert hat und so stolz war auf sie. Also das war schon irgendwie ein bisschen süß. Dann gibt es aber halt auch irgendwie so Momente, jetzt gerade bei dem Date mit den Eltern, wo irgendwie so ein bisschen unangenehmer, längerer Zoom auf Umuts Gesicht war, wie so sein riesiges Grinsen
Ja,
festgefroren war
den habe ich
in
mir auch gleich
seinem Gesicht.
fotografiert.
Ja, genau,
Natürlich.
kann man immer gut gebrauchen. Und ich mir dachte, das wirkt jetzt gerade nicht echt. Das wirkt jetzt irgendwie ein bisschen, als würde er für die Kamera überenthusiastisch sein wollen. Dementsprechend bin ich auch bei der Meinung vieler, dass ich es Jana Maria eher abkaufe, weil der Mann halt glaubt, die ist so halt ein bisschen verträumt, Romantikerin und hat jetzt eben gerade dieses Kribbeln und denkt sich, da kann man was draus machen und ich mache das jetzt einfach. Und bei Umut kann ich es nicht genau sagen. Also ich weiß es nicht. Irgendwie würde ich es mir wünschen, dass es klappt und dass er es auch ernst meint.
Also mich hat nur diese Köln-Nummer so ein bisschen rausgebracht und irgendwie kamen mir da so Bilder in den Kopf von wegen Jana Maria will halt nach Köln, weil hier irgendwie RTL ist, da gibt es mehrere Formate. Ein Partner wäre vielleicht cool jetzt für so ein paar Paarformate und das ist so ihr Plan, habe ich mir zumindest so gedacht. Aber mal schauen, wie sich das Ganze weiter verhalten wird. Das letzte Paar können wir, glaube ich, auch kürzer halten, sind Danilo und Shakira, wo man immer noch sagen muss, jetzt diese ganze Aurelia-Geschichte, die wir natürlich kennen, ne, die macht ihn immer so zum Shady-Typen. Und ich finde, es gab auch jetzt in dieser Staffel wieder so ein paar Szenen, wo man wirklich gemerkt hat, dass der ja so ein schräges Bild manchmal so hat von Beziehung oder von Mann und Frau sein. So. Mhm. Klar ist er dann vielleicht ganz charmant oder lustig auch, aber dann gibt es halt auch so Szenen, wo er dann immer so komische Rückfragen stellt oder so. Du kannst dich mit ihm, finde ich, nicht so gut streiten, wie dann auch ja Jay zum Beispiel festgestellt hat. Ne? Dieser Streit, der war so unnötig und der war so einfach schlecht geführt und man hat den Eindruck, ja, er wollte sie halt loswerden und hat es ganz gut hinbekommen, ohne dass er viel dafür machen musste. Dann hat er einfach auf nervig gemacht, quasi im Streit und hat ihr quasi alles vorgeworfen. Shakira ist da jetzt nicht die Person, die so stark aneckt wie Jade natürlich oder die so in die Diskussion geht, sondern die war halt, hat sie auch gesagt, die war sehr schnell verliebt und ist die Frage, ob dieses Verliebtsein noch so lange anhält, weil ne, da ist ja auch dann, glaube ich, so eine räumliche Distanz da mit er in der Schweiz und sie, weiß nicht, wo sie ist, ist die Frage, ob das in den Alltag mitgehen kann.
Mich würde es auch ehrlich gesagt nicht wundern, wenn bei der nächsten Folge, wo es ja darum geht, Geld oder Liebe, dass er tatsächlich am Ende das Geld nimmt und sagt, ich habe jetzt auf einmal doch Zweifel bekommen, mir geht das hier zu schnell mit dem Ring und so und dass das halt dann einfach nur eine Ausrede ist, weil es gab ja anscheinend eine Frau in der Schweiz während der Dreharbeiten, wobei ich mich frage, wie eng das denn war, wenn er mit Shakira diverse Dinge unter der Dusche gemacht hat.
Ich würde am Schluss noch eine Szene, weil die so bizarr war, einfach kurz nennen. Und zwar die Stimmen, die hier geflüstert abgespielt wurden.
Ich dachte, du nimmst jetzt die Szene, in der Max und Jade an Lydias Brüste fassen. Aber okay.
Ja gut, stimmt. Diese ganze Max-Jade-Sache, die haben wir auch noch gar nicht besprochen. Ne? Eigentlich müssen wir darüber auch kurz... Ja, okay. Also Max und Jade, ne, die waren ja irgendwie alte Mallorca-Kumpels. Und sind dann irgendwann auch, nachdem eben bei Danilo und Jade Schluss war, auch wieder ein Couple gewesen, also Jade und Max. Mhm. Und Max hat das halt mitgenommen, weil Jade war irgendwie an keinem anderen mehr interessiert. Und dann kam irgendwann Lydia rein, die mal bei Bachelor Schweiz mitgemacht hat, die dort auch schon Sex hatte im Haus damals mit, oder nicht im Haus, sondern mit dem Bachelor Sex hatte. Mhm. Und die hat neue Brüste und die fand er ganz gut. Und das war wirklich so peinlich. Ne? Das war wirklich so schlecht.
Ich fand diese eine Szene, wo Jade saß, glaube ich, so auf Max Schoß und dann haben sie mit ihr geredet und über ihre Brüste geredet. Das wirkte wie so eine Klischee-Szene, sich so ein älteres Pärchen, das irgendwie eine dritte Person sucht, um die Beziehung wieder aufzufrischen, so Swingerclub-mäßig irgendwie, die dann da sitzen und sagen, du fällst uns auch ganz gut und was meinst du denn? Und dann durften sie irgendwie beide mal an ihre Brüste anfassen und Jade meinte dann auch irgendwie so ganz stolz auf ihren Plan, ja, damit hat sie ihm den Reiz genommen, dass er jetzt, wo er Lydias Brüste einmal angefasst
der
hat.
Der Reiz, Bibi? Ja, genau,
jetzt will er sie bestimmt nicht mehr anfassen. Also es war irgendwie ganz skurril. Und dann Hanna Maria durfte, glaube ich, auch nochmal ihre Brüste anfassen. Also
jeder war mittlerweile mal dran, aber es ist ja auch nicht so schlimm. Aber
merkwürdige Bilder waren es.
Ja, es waren echt merkwürdige Bilder. Und meine Philosophie ist dann lieber den Beton rammeln, wie Gigi. Aber so rallig hier quasi, anders ist auch seine Aktion quasi nicht zu verstehen, dass er dann wirklich mit ihr ins Bett gegangen ist und dass es dann zur unglaublichen Szene gekommen ist wie Jade.
Ja, erstmal kam er noch, das fand ich ja fast noch geiler, irgendwer meinte, Jana Maria, geh mal gucken, was da los ist. Und Jana Maria stapft da rein, ohne nach links und rechts zu gucken, greift die Dusche auf, guckt rein, kommt wieder zurück und sagt, ja.
Die sind drin.
Ja. Und dann kommt Jade und vergewissert sich nochmal. Also das war schon unglaublich lustig und unglaublich schrecklich.
Und dann natürlich auch goldene Szene am nächsten Morgen, als Max dann irgendwie sagt, ja, ich glaube nicht, dass Jade das jetzt so schlimm fand, weil ich werde das gleich mit ihr besprechen und Max, ganz kurz, Jade ist gar nicht mehr im Haus. Und der so, oh, okay. Das ist...
Hoppla, was?
Hoppla, ja. Ja, also das war auf jeden Fall auch nochmal ganz erwähnenswert und sehr skurril.
Ja, also ich fand es aber, denn immerhin hatte Max dann noch so viel Verstand, dass er dann am Ende, als er Lydia die Rose nicht gegeben hat, sagte, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal bei Jade entschuldigen. Ich glaube, dem lag auch einfach ein Kommunikationsproblem zugrunde, dass Max dachte, sie sind da so ein bisschen Friends with Benefits und Jade dachte, es läuft vielleicht doch auf mehr hinaus und dass das nicht so klar kommuniziert wurde. Aber dennoch verhält man sich dann auch in so einer Situation nicht so, wie sich Max verhalten hat.
Ich hoffe, dass sein Saubermann-Image da so ein bisschen jetzt Schaden genommen hat, weil er war ja am Anfang wirklich der Lustige, der aber gleichzeitig auch noch schüchtern ist. Und jetzt ist er, glaube ich, das nicht mehr so. Das ist ganz gut. Nee. Ja, dann noch, wie gesagt, die Flüsterszene will ich einmal kurz erwähnen, weil es einfach so geil war. Also wie die Besuche der Verwandten, Verschwägerten und Befreundeten, wie die quasi eingeleitet wurden, angesagt wurde, es geht heute um eine Nacht der Mystik. Es wird geheimnisvoll und alle haben gemutmaßt, kommt jetzt ein Zauberer oder kommt jetzt ein Wahrsager. Und dann hat man einfach nur über die Lautsprecher so flüsternde Stimmen eingespielt. Also diese Stimmen waren dann eben die Angehörigen und dann hat es dann eben geheißen, Christina oder Umut, was dann ist Schwester, Umut. Und immer dasselbe Soundschnipsel auch. Mimi, Jana. Das heißt, es hätte nur noch gefehlt, dass irgendwie so eine italienische Mutter wie in der Pizza-Werbung hier Federico schreit, aber stimmt. Das hätte noch gefehlt.
Niemand hat Paul gerufen, schade.
Obwohl natürlich ein mögliches Date mit der Mutter von Shakira kurz mal im Raum stand, aber dazu kam es dann nicht.
Das hätte ihn sicher gefreut, aber er steht ja eher auf dunkelhaarige Frauen, das wäre vielleicht dann doch nicht so sein Typ gewesen.
Er ist aber kein Kandidat für First Dates Promi Special, was es jetzt bald geben wird. Das kann ich schon mal sagen.
Was für eine
Überleitung. Da habe ich es nahtlos übergeleitet, auf jeden Fall. Zwei Folgen ab dem 16. Januar bei RTL Plus zuerst und dann ab 30. Januar auch bei Vox. Promis treffen auf Normalos. Also nicht irgendwie Promis untereinander, sondern Promis treffen auf Normalos. Und die Promis, die haben es in sich. Pass auf, halt dich fest. Radost Bokel, a.k.a.
Wow.
Momo.
Ja.
Auch Ex-Dschungelcamp, dann Lisa Feller, Comedian, Liz Buffo.
Die war bei Promi Big Brother.
Genau, Schauspielerin. Lucy Hellenbrecht, GNTM Model.
Okay.
Lucy, 2020 Staffel.
Ah, ja, doch, kenne ich ja.
Dann
ja.
Bela Klenze, Schauspieler. Andreas Günther, Schauspieler. Vincent Groß, Sänger aus der Schweiz. Prince Damien ist dabei. Und der beste Kandidat, Werner Hansch mit 84, macht er hier mit bei First Dates Promi Spezial.
Ja gut, okay, dann muss ich es mir natürlich ansehen. Das ist natürlich schon ein guter Move, dass sie Werner eingeladen haben.
Ja, der ist auch der Einzige, der in der Pressemitteilung irgendwie vorkam und irgendwie gesagt hat, ja, im Alter kann man immer noch daten und so weiter und ich bin gespannt auf alles, was da kommt. Und ja, das wollte ich nur mal ganz kurz hier verlesen, weil die Promis relativ lustig sind. Beim Promi-Backen gibt es ja auch einen Cast, hast du den schon gelesen?
Ja, habe ich schon. Und schon wieder vergessen.
Am 11. Januar, genau, ab 20.15 Uhr. Da sind dabei Kai Schumann, Schauspielerin Gerig Kling, Moderatorin Caroline Beil, Moderator Jochen Schropp, Sänger Joey Heindle, Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt Gregor, Kunstturner Philipp Boy und Buchautorin und Comedian Nicole Jäger.
Kenne ich fast alle von Let's Dance, ja.
Ich habe mir auch gedacht, ist das irgendwie die Let's Dance Castliste plus Jochen Schropp. Und dazu noch irgendwie Caroline Beil, der Roboter. Ja. Also für mich ist es relativ wenig prominent. Also
ja,
gefühlt, für so ein Format kannst du eigentlich eine Nummer höher gehen.
Ich glaube, das ist so ein Promi-Format, ähnlich in der Kategorie wie eben auch Let's Dance, wo die Promis gerne mitmachen. Und wo man nicht das Gefühl hat, das ist so ein Abstieg, sondern das ist schön, da kann ich backen und das ist irgendwie seriös. Aber ich habe gelesen, dass Kai Schumann heißt er? Schumacher? Ja. Nee, Schumann heißt er. Dass der vegan backen wird als erster Kandidat, der das große Promi-Backen-Geschichte.
Unglaublich.
Das ist vielleicht nochmal ganz interessant, ob er denn da mit den nicht-veganen Kreationen mithalten kann, in Anführungsstrichen.
Und Joey Heindler hat jetzt wirklich seinen letzten TV-Auftritt dort.
Ja.
Bevor er dann endlich mal als Rettungssanitäter arbeitet in der Schweiz.
Am Ende
nach dem Club der guten Laune, nach dem Massinger und nach jetzt hier Promi-Backen.
Ja. Und er wird weinen und sagen, hat noch nie was gewonnen. Naja, okay, Dschungelcamp, aber nein, noch nie was gewonnen. Und und Jochen Schropp wird ihn umarmen. Ich kann es mir schon ganz gut vorstellen, alles, ja.
So, dann würde ich sagen, machen wir uns mal weihnachtlich bereit und gehen jetzt nochmal traditionell das Weihnachtsprogramm durch. Denn man kann ja Weihnachten auch, das ist völlig legitim, vom Fernseher verbringen. Und ich habe schon gehört, bei dir steht es gerade so ein bisschen auf der Schwebe, wo das Ganze stattfinden wird. Deswegen ja, vielleicht der ein oder andere Tipp für dich auch dabei. Du wirst auf jeden Fall vermutlich am 23. Dezember das Let's Dance Weihnachtsspecial anschauen, oder?
Natürlich werde ich das. Da freue ich mich auch schon tatsächlich drauf.
Weiß man da jetzt schon, was da konkret passiert, außer dass Weihnachten oben drauf steht?
Es gab doch schon mal einen Weihnachtsspecial von Let's Dance, deswegen denke ich, das wird
natürlich, da erinnere ich mich natürlich noch dran. 2009, ich weiß doch, wie gestern, Harpe Kerkeling.
Das hast du als großer Let's Dance-Fan bestimmt mehrfach noch in der RTL-Mediathek nachgeholt.
Absolut.
Ich glaube, es sind einfach ein paar beliebte Tanzpaare aus den letzten Staffeln. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, wer genau alles teilnimmt, aber ich glaube, es sind viele auch aus der letzten Staffel dabei und Rurik Gislason und Co. Und die tanzen dann einfach zu weihnachtlicher Musik in weihnachtlichen Outfits und werden dann bewertet und am Ende gibt es einen Sieger.
Das klingt spannend, auf jeden Fall. Wenn ich mir anschaue,
wow.
Naja, ich muss mich ja vorbereiten auf die große Let's Dance Live-Show, zu der ich natürlich auch zu allen 18 Städten, zu allen Auftritten kommen werde. Ist ja immer ein großer Spaß. Nein, aber natürlich ist es ja auch noch nicht Weihnachten am 23. Dezember, sondern Weihnachten ist bekanntlich am 24. beziehungsweise für manche auch am 25. Dezember. Und da gibt es natürlich auch verschiedenste kuriose Sachen, die an diesen Tagen im Fernsehen laufen. Und dazu kommen wir jetzt. Ist der Weihnachtstag, also der 24., ist das ein Tag, wo der Fernseher ausbleibt oder wo er auch mal eingeschaltet wird? Oder ist es so wirklich so eine goldene Regel, das passiert an diesem Tag nicht, das geht nicht, das macht man nicht, sag mal bei uns
also,
dann.
Ja, abends tatsächlich nicht, also beim Essen oder hinterher, wenn man noch Karten spielt oder zusammensitzt, dann tatsächlich nicht, dann gibt es halt weihnachtliche Musik, aber nicht den Fernseher einschalten, aber tagsüber halt schon. Da läuft dann ja auch manchmal noch so ein bisschen das klassische Programm, das einen so ein bisschen in Stimmung bringt.
Ja, dazu kommen wir gleich, aber ein unklassischer Tipp, 11.35 Uhr auf One, der Sender One. Für alle Fans von Julian FM Stöckel ist hier, finde ich, was dabei, denn es läuft die Show Ava Gardner, die Flamenco-Diva Hollywoods. Also da geht es um die große Diva der Flamenco-Szene, kann man sich zu Gemüte führen. Dann, glaube ich, so ein klassischer Tipp ist auf jeden Fall Michel, ne? Michel aus Lönneberger. Mhm. Michel bringt die Welt in Ordnung. Damit beginnt der große Michel-Marathon um 11.55 Uhr im ZDF. Für mich relevant, Meister Eder und sein Pumuckl, 12.30 Uhr. Ist für mich auch so ein Weihnachtsding irgendwie. Vor allem eben die Folgen Pumuckl und der erste Schnee plus auch die ganzen Weihnachtsfolgen, die sind auch immer sehr schön, weil, das habe ich auch bisher, glaube ich, in jedem Jahr hier zur Weihnachtssendung gesagt, man dort, finde ich, sehr gut verklickert bekommt, dass Weihnachten auch alleine funktioniert, ne? Wie bei Meister Eder, der dann quasi alleine für sich kocht, der dann alleine auch den eigenen Hackbraten probiert morgens um 10 und dann quasi zufrieden ist, wenn am Ende nur Pumuckl, sein imaginärer Freund, bei ihm sitzt und mit ihm Weihnachten feiert. Das ist ja schön. Dann natürlich auch Klassiker 13.40 Uhr. Frage, ist das bei dir ein Thema? 3 Haselnüsse für Aschenbrödel?
Tatsächlich nicht, nie.
Nee, bei mir nämlich auch nicht. Ich habe das noch nie geschaut. Ja. Jedes Jahr zum Unmut von Anni, die natürlich große Verfechterin ist. Die deutsche Aschenbrödel auf jeden Fall. Aber für dich also auch nicht. Was ist denn jetzt für dich der klassische Tipp? Also ist es Kevin allein zu Hause? Ist es, weiß ich nicht, hier stirb langsam oder was ist?
Also tatsächlich ganz klassisch Sissy. Die drei Teile, das ist ganz typisch bei uns zu Hause. Früher, als ich Kind war, war es immer noch der kleine Lord. Den habe ich aber letztes Jahr irgendwann um die Weihnachtstage nochmal rumgesehen und irgendwie fand ich den dann ein bisschen zäh, also irgendwie nicht mehr so cool wie als Kind. Und was halt auch noch meine Mutter, meine Tante und ich immer gern schauen, ist die Serie, also die ZDF-Serie Anna.
Anna? Ich kenne nur Anna und die Liebe, das war was anderes.
Nicht ganz. Anna, die Ballerina, die eine von diesen alten, ich glaube, 80er
das
oder
ist wieder
90er.
Tanzen. Du hast ja schon Let's Dance genug Tanz für dieses Jahr, oder?
Nein, ich kann nie genug bekommen. Irgendwann hatte ich auch mal tatsächlich meine Anna-DVD-Box dabei, weil es nicht lief, damit wir das anmachen konnten vorher und ein paar Folgen gucken konnten. Und wenn mein Cousin da ist, gucken wir auch immer noch ein paar Folgen Weihnachtsmann und Co. KG vorm Essen.
Vielleicht auch für dich ein Tipp, jedes Jahr empfehle ich es hier, Weihnachten mit Rolando Villazón bei Servus TV, 15 Uhr, kann man sich mal anschauen, Rolando Villazón, ein Freund dieses Podcasts auf jeden Fall, auch wenn er nichts davon weiß, aber trotzdem ein absoluter Freund dieses Podcasts, MDR 16.15 Uhr, Alarm im Kasperletheater, da bin ich gespannt, was hier den Alarm auslöst, Super RTL natürlich, 17.15 Uhr, Weihnachtsmann und Co. KG, kann man sich immer anschauen, ist für mich auch so die Zeit, wo ich wirklich zum Fernseher auch mal greife, weil ne, ich koche ja an Weihnachten und das ist eine Zeit, wo gerade so das Essen, glaube ich, auf sich alleine gestellt ist in der Küche und ich dann so gerade warte und da ist 17.15 Uhr so ungefähr die Zeit, wo ich nochmal so ein bisschen anmache. Dann natürlich wird es schwer, weil danach ist natürlich dann irgendwann Bescherung. Wann ist bei euch Bescherung?
Meistens, also nach dem Essen Und meistens so 19, 20 Uhr.
Oh, so spät. Da wollen hier Oma und Opa schon wieder gehen. Meistens bei mir, da wird schon wieder auf die Uhr geguckt. Nee, also hier ist es immer so 18:30, würde ich sagen, bei mir. Da kann man sich darauf einstellen, im Hause Dödel ist dann da, wird dann Geschenke ausgepackt. Dann natürlich auch um 17.30 Uhr Christmas in Vienna, unter anderem auch hier mit Rolando Villazón, der auch hier wieder singen darf.
Also wenn jemand Weihnachten alleine verbringt, er muss Weihnachten nicht alleine verbringen, weil man kann auch Weihnachten mit Rolando Villazón verbringen.
Es ist genauso wie Ross Anthony an Silvester, er ist omnipräsent an diesem Tag, natürlich. Dann finde ich auch schön, weil ich mich erst verlesen habe, um 18.45 Uhr im BR läuft Weihnachtssingen in Schliersee. Ich habe erst gelesen im Schliersee, was ich schöner finde als Idee.
Ja. Das ist eine schöne Vorstellung, in so eine Unterwasserchorveranstaltung. Ja, da hätte ich eingeschaltet.
18.45 Uhr auch wieder jedes Jahr ein Tipp, weil es natürlich irgendwo dazugehört, ein knisterndes Kaminfeuer. Das kann man bei ZDF Neo sich anschauen. Da läuft wirklich einfach nur ein Kaminfeuer um 18.45 Uhr. Stille Nacht, ein Kaminfeuer ist der Titel.
Gibt es die noch auf DVDs zu kaufen? Weil ich weiß, dass sie eine Zeit lang immer im Saturn rumstanden, so neben den schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Mein absolutes Highlight war eine DVD, wo unter anderem auch ein Brathähnchen am Spieß mit drauf war, im Kaminfeuer.
Ja,
also falls noch jemand ein Geschenk fürs Schrottwichteln braucht, ich würde empfehlen, mal die Kaminfeuer-DVD-Auswahl zu checken.
Das ist sowieso immer ein Tipp, den wir hier gerne geben, Kaminfeuer. Mhm. Wir sind große Fans. Dann natürlich 20.15 Uhr Primetime für Familien, irgendwo relevant, was da läuft. Im ZDF läuft Heiligabend mit Carmen Nebel. Da sind die ersten drei Personen, die dort zu Gast sind, mir völlig unbekannt. Vielleicht kannst du mir helfen. Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Melissa Naschenweng. Wer ist das?
Die letztere kenne ich, wenn es eine Schlagersängerin ist. Ich habe letztens einen Weihnachtsfilm bei Six gesehen. Und da läuft zwischendurch immer Werbung für Grey's Anatomy. Und die ist unterlegt mit einem Song von ihr.
Die restlichen Gäste kennen wir aus verschiedensten Mars-Singer nicht eingetroffenen Gästes, und zwar Angelika Milster, Eloy de Jong, der natürlich schon bei The Masked Dancer dabei war, dann Johnny Logan, Vox Club und Stefan Mross und Anna-Karina Wojcik treten hier nochmal gemeinsam auf, vielleicht ihr letzter gemeinsamer Auftritt vor seinem Einzug beim Kampf der Reality Stars, man weiß es nicht.
Fürs Dschungelcamp wurde er doch mittlerweile auch schon angekündigt, also die Reality-Karriere 2023 scheint unausweichlich.
RTL, der Grinch, Sat.1, Kevin allein zu Hause. Welcher ist besser, findest du?
Kevin allein zu Hause.
Schon, ne? Ja, ich bin auch kein Grinch-Fan irgendwie. So ein amerikanisches Ding, glaube ich eher, dass der nur da funktioniert. RTL 2 stirbt langsam. Im SWR läuft Weihnachten mit Andy Borg. Das ist, glaube ich, auch ein absoluter Klassiker. Mit Heino, Claudia Jung und Semino Rossi. Also alle die nicht bei Carmen Nebel zu Gast sind, sind dann bei Andy Borg zu Gast. Im MDR läuft Weihnachten daheim mit Stefanie Hertel. Das ist immer sehr eine Parallelwelt für mich, der MDR, weil ich da wirklich auch niemanden kenne, außer Francine Jordi, die auch hier zu Gast ist. Dabei Nick P., Karin Presnik und Marco Ventre.
Nick P. kennt man noch, das ist doch der Sänger
der Bruder von Oli P. oder wie?
Ja, das ist der Bruder von Oli P. und der singt genauso schön. Der singt doch zusammen mit DJ Ötzi, ein Stern, der deinen Namen trägt.
Ach so, okay, ja gut.
Das ist doch Allgemeinwissen, diesen Song.
Also ich würde allen empfehlen, Kabel 1 Doku zu schauen an diesem Weihnachtsabend, denn dort läuft das Monster von Loch Ness, neue Spuren. Da wäre ich interessiert daran, was da auf dem Plan steht. Außerdem WDR um 22.30 Uhr, falls man Lust auf Sex hat, dann die Fußbräuchs. Eine alte Folge von die Fußbräuchs. Damit kann man dann seinen Weihnachtsabend beenden, bevor man irgendwie in die Christmette geht um 0 Uhr. Kann man machen. Dann Sonntag, 25. Dezember, den ganzen Tag Steel Buddies auf D-Max natürlich. Paddington 2 um 10.10 Uhr bei ZDF Neo. Damit kann man starten. Aber auch um 12 Uhr die Dampflokretter im HR. Finde ich interessant. Früher bei mir dazu gehört hat, weil ich habe eine Schwester, die hat dann auch gerne mal Barbie in eine Weihnachtsgeschichte geschaut.
Oh ja, die Barbie-Weihnachtsfilme sind aber auch toll.
Barbie und der Nussknacker, für mich der beste der Reihe.
Der war schon gut, ich erinnere mich gerade. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber ich glaube, ich mochte immer den am liebsten, wo Barbie und ihre Schwestern in irgendeinem Dorf stranden und dann dort mit den Dorfbewohnern Weihnachten feiern.
Okay. Barbie bei Seven vs. Wild, oder was ist das?
Ja, genau. Ja, so ein bisschen. Also die eine Schwester geht auch verloren, dann sind da auf einmal Rentiere und ganz viele Hunde und dann wird auch noch gesungen. Also das ist schon sehr ähnlich. Also Fans von Seven vs. Wild können da einschalten.
Dann natürlich für dich relevant, 15:45 im ersten. Sissy läuft da. Mhm. Bauer sucht Frau, Liebesglück und Babyboom, also ein Wiedersehens-Special von Bauer sucht Frau um 16:45 bei RTL. Honig, süße Leidenschaft im Dreisat-Programm um 19:15 Uhr. Also hier gibt es eine Doku über Honig, finde ich auch nicht schlecht. Alexander Gerst und Horst Lichter haben ja auch Specials zu Weihnachten oder zum ersten Weihnachtstag. Und zwar um 19:15 Uhr im ersten. Alexander Gerst auf Expedition und Horst Lichter fährt ja immer Motorrad. Diesmal, glaube ich, durch Cornwall oder so im ZDF um 19:20 Uhr. Und zur Primetime gibt es natürlich Dalli Dalli in diesem Jahr als Vertreter erneut der Helene Fischer Show mit Johannes B. Kerner natürlich als Moderator und als Promis sind dabei Annette Frier, Bastian Pastewka, Christina Imhof, Andrea Kiewel, Riccardo Simonetti, David Garrett und Steffen Hensler.
Das ist eigentlich gar nicht so ein schlechtes Line-up.
Ja, kann man mal machen. Sat 1, Kevin allein in New York, Vox Pretty Woman, Six Keinohrhasen und Kabel 1 Doku, UFOs, die wahre Geschichte, Fragezeichen, kann man sich vielleicht auch mal anschauen. Ja, und am 26. Dezember ganz kurz die Highlights. Natürlich traditionell das Traumschiff, Coco Island.
Okay, ja.
Bei RTL läuft Wer wird Millionär? Das Weihnachts-Zocker-Special, also zwei Specials in einem. Und bei ProSieben läuft eine neue Folge von Das Duell um die Welt, Team Joko gegen Team Klaas mit Sven Hannawald, Dennis und Benny Wolter, Verona Poth, hier haben wir sie wieder, und Sophie Passmann. Die sind hier als Promis durch die Welt gereist und treten dann hier gegeneinander an. In wahnwitzigen Aufgaben. So, das ist das Weihnachtsprogramm. Ist was für dich dabei? Mit Ausnahme von Let's Dance natürlich schon.
Also die Loch Ness-Doku klingt eigentlich ganz spannend. Wenn es neue Spuren gibt, bin ich dabei.
Ja, finde ich auch. Und UFOs, da bin ich auch immer dabei. Also wir sind gerüstet für das Weihnachtsprogramm 2022. Und jetzt, letztes Spiel und für dich auch eine Premiere, denn du darfst zum ersten Mal antreten in Vicky und die starken Shows. Mhm. Ist das ein Spiel, vor dem man Angst hat, oder ist es ein Spiel, auf das man sich freut?
Kommt drauf an, was Wikipedia gleich ausspuckt, ne?
Genau, und das werden wir jetzt auch rausfinden, was Wikipedia ausspuckt. Ich werde gleich auf Random drücken, dann werden wir einen zufälligen Wikipedia-Artikel vorfinden, den werde ich dir schicken und dann werden wir zusammen daraus ein TV-Format kreieren. Und das geht eigentlich jetzt gleich los. Ich drücke jetzt auf zufällig. Okay.
Ist das Begeisterung? Ist das Angst? Ist das Schrecken?
Es ist, also ich glaube, es ist nicht so schlecht. Lies mal vor, was haben wir hier?
F56 Paralympics. F56 ist eine Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik. Die Zugehörigkeit von Sportlern zur Startklasse ist wie folgt skizziert.
Ja, auch hier ist der Wikipedia-Artikel jetzt nicht so super ausführlich, aber ich glaube, wir können mit dieser Assoziation, also Paralympics, ne, im weitesten Sinne können wir arbeiten. Also wir haben ja Menschen, die mit einer Behinderung leben, die natürlich im Fernsehen jetzt nicht so groß repräsentiert sind, ne? Muss man mal sagen. Da könnte man natürlich ein Format draus machen, ne? Also vor allem für paralympischen Sport.
Ja. Ich habe sofort jetzt ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, diese Vox-Show gedacht, wo
Ewige Helden.
Wo Ewige Helden, genau. Und sowas wäre vielleicht tatsächlich mal ganz schön, wenn ParalympicssportlerInnen ein bisschen eine Bühne bekommen würden.
Wir haben natürlich mit Matthias Mester auch jetzt jemanden, der Sportler ist und mit einer Behinderung lebt und der natürlich jetzt gerade sehr präsent ist, ne? Und der sogar bei Vox gerade sehr präsent ist. Der ist ja auch bei den Alles-Testern dabei, ne? Bei Hot oder Schrott. Vielleicht jemand, der natürlich so ein Format auch tragen könnte, ne?
Ja, ja. Auch jemand, den man entweder eben als Zugpferd quasi nimmt, weil er ist halt gerade sehr beliebt, sehr präsent. Da würden Leute einschalten oder vielleicht sogar auch als Moderator mit einsetzt.
Ja.
Weil er ist auch schlagfertig und ganz unterhaltsam. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Die Frage ist nur, was quasi passiert in dieser Show? Also ist es wirklich eine Sportshow, wo es darum geht, sportliche Wettkämpfe dann zu machen? Oder geht es wirklich wie bei Ewige Helden eher um so Porträts? Also so, ich habe die Sendung damals nie geschaut, aber ich glaube, das waren ja so Porträts von denen irgendwie, dass man irgendwie nachschaut, wie geht es denen nach ihrer Karriere, glaube ich, war ja damals irgendwie so das Ding. Oder ist es was komplett anderes, ne? Also Das ist jetzt noch so ein bisschen die Frage. Ich weiß natürlich auch, dass Matthias Mester sehr eng befreundet ist mit Detlef Stevens. Da wäre auch eine Option, das für ein Format auszunutzen, aber.
Ja, also wenn man jetzt jemanden wie Jenke dazu holen würde, der würde sagen, ich probiere auch einmal Sport aus und versuche das nachzustellen, Gott. Indem ich sage, ich darf dieses Körperteil nicht benutzen oder ähnliches. Gott. Die Kombination fände ich vielleicht gar nicht so schlecht, auch um das Format vielleicht noch ein bisschen präsenter in den Medien zu machen, wenn man sagt, man hat SportlerInnen. Und die bekommen jeweils einen Prominenten zur Seite gestellt, so eine Art Paten, und mit dem müssen sie irgendwas zusammentun, irgendwelche sportlichen Wettkämpfe austragen, bei denen sie sich gegenseitig ergänzen müssen.
Natürlich ist der Vorteil desjenigen mit der Behinderung immer, dass er oder sie super Bescheid weiß, was den Sport angeht, und der Prominente ohne Behinderung, der ist natürlich vermutlich dann eher nicht so bewandert im Hochsprung oder was auch immer, und dann können beide quasi voneinander profitieren. Ne?
Fast wie Let's Dance, bloß für jetzt in diesem Fall von diesem Wikipedia-Eintrag Leichtathletik.
Den Titel bräuchten wir noch, irgendwie gemeinsam stark oder sowas in der Richtung, ist ja bei Vox, ne? Ich sehe jetzt da auch Vox irgendwie.
Ja, das ist so ein Vox-Ding. Das Sportler und dann noch dieses Team-Spirit-Ding, das klingt schon nach Vox, ja. Gemeinsam stark wäre auch so ein richtig typischer Vox-Titel.
Ich glaube, wir müssen in Richtung gemeinsam stark das Sportexperiment oder sowas gehen. Irgendwie so. Oder da, gemeinsam stark die Inklusions-Challenge oder sowas. Wäre der realistische Titel, glaube ich, für so ein Vox-Format.
Ja, wahrscheinlich. Ich würde gerade sagen, vor allen Dingen, wenn es auf Vox läuft, ja.
Also, dann nennen wir das Ganze gemeinsam stark die Inklusions-Challenge. Wir können nichts hier dafür, für die Begriffe, die wir bekommen. Das ist von Wikipedia Gott zuvor gegeben worden. Deswegen müssen wir uns daran halten. Aber ich finde, wir haben was Gutes draus gemacht. Mhm. Ein Format, das bestimmt in Richtung Grimme-Preis auch tendiert, würde ich jetzt mal sagen. Und wir sind natürlich bereit, jede Geldsumme dann auch anzunehmen, wenn uns Vox dieses Format irgendwann abkaufen möchte. So. Dann haben wir dieses Format geschafft. Wir haben auch das Weihnachtsprogramm besprochen und wir haben jetzt die Krone auf dieses Jahr gesetzt und haben gesagt, so, Bachelor in Paradise, Temptation Island VIP ist abgeschlossen, die Dschungelcamp-Kandidaten kennen wir. Wir können mit voller Kraft ins neue Jahr starten, würde ich sagen. Und wenn man deinen Weg ins neue Jahr begleiten möchte, kann man das natürlich auch tun bei Social-Media-Kanälen, wie zum Beispiel.
Zum Beispiel bei Twitter, wenn es das noch gibt, wenn ihr diese Folge hört, oder bei Instagram unter @petitkrack.
@Dennis der Dödel, da kann man mir folgen und vor allem unseren großen Livestream am 30. Dezember verfolgen, 2022 das Quiz. Da wird man benachrichtigt, sobald ich dann online gehe, oder einfach ihr schaut in die Beschreibung und ihr klickt auf den Link. Da kann man sich das eben auch mal anschauen und sich das vormerken. Außerdem kann man @Fernsehen für A natürlich bei Twitter folgen oder bei Instagram @Fernsehen für alle. Da wird es auch zwischendrin vielleicht mal Updates geben, weil wir ja jetzt erstmal 2 Wochen nicht da sind, also erst wieder am 6. Dezember kommen wir hier im Podcast als Folge zurück. Dann natürlich auch völlig klar zu Are You The One? Ich lasse diese Staffel nicht aus, sondern es war einfach zeitlich nicht möglich, dass wir die jetzt viel schneller besprochen haben. Wir sprechen bestimmt auch ein bisschen über die Dating-Show von Jeli Skocz, die ja auch zwischen den Jahren startet. Ihr könnt jetzt aber erstmal abschalten. Wir gönnen uns jetzt erstmal eine Flasche Honig.
Lecker.